Triggerwarnung: In dieser Folge geht es unter anderem um psychische Krankheiten, suizidale Gedanken, Euthanasie, Mobbing und Diskriminierung.
Untern Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Untern Tisch gefallen. Mein Name ist Mandy und ich begrüße meinen lieben Podcastpartner Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Mandy.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich wie immer hier sein kann.
wir haben uns heute zusammengefunden für eine neue Aufnahme, die eigentlich gar nicht hätte stattfinden sollen, beziehungsweise war gar nicht geplant. Ich kann es gleich vorab sagen, wir hatten eigentlich geplant zu pausieren mit dem Podcast. Und wollten jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, weil wir beide ein bisschen Stress haben, ne? Und irgendwie kam das jetzt dann doch, dass wir spontan gesagt haben, wir nehmen auf, weil ich dann überlegt hatte, hey, lass mal über das reden, was hier gerade bei mir passiert. Und deswegen kann ich auch schon direkt sagen, Triggerwarnung vorweg. Also ich weiß auf jeden Fall, worüber wir heute sprechen werden. Es wird ganz viel um psychische Krankheiten gehen. Alle möglichen Themen, die mit psychischen Krankheiten zusammenhängen. Es wird auf jeden Fall auch um Suizidgedanken gehen. Also das wird nicht so eine leichte Folge, das weiß ich jetzt schon. Ich habe mir aber überlegt, und das habe ich mir auch von dir gewünscht, Daniel, dass wir darüber reden, weil bei mir war gerade super viel los und ich habe überlegt, wie soll ich das Ganze, soll ich das überhaupt kommunizieren und wenn ja, wie? Und deswegen kam ich dann auf die Idee, statt dass wir eine Pause machen, wegen dem Stress, reden wir über den Stress. Und deswegen sind wir hier und wir stoßen beide an mit einem Whisky.
Ja,
nicht wahr?
Das ist komplett richtig.
Genau, heute ist so ein Tag für einen Whisky, glaube ich, oder?
Es ist so leicht regnerisch bei uns draußen, so leicht diesig, deswegen, ja, ist doch nicht. Also gerade so die Herbst- und Winterzeit ist bei mir immer Whisky-Zeit.
Mhm, und ja.
Kurze Anmerkung, daran musste ich gerade am Anfang denken. Es ist kein Stress zwischen uns beiden, sondern einfach
jeder
hat Stress in seinem eigenen Leben.
Ja, good point. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also wir beide haben keinen Streit, du hast recht. Bei uns ist immer noch alles gut. Wir haben nur beide Stress in unserem Leben. Und das wurde jetzt gerade alles ein bisschen viel. Und ich finde es cool, dass du gesagt hast, okay, lass machen. Das wird eine anstrengende Folge. Also das wissen wir beide, dass das jetzt hier nicht so ein Spaziergang wird, aber ich fand's cool, dass du gesagt hast, okay, lass machen, weil ist halt auch wichtig, darüber zu reden und Einblicke zu geben. Aber bevor wir ins Thema gehen, würde ich dich gerne erstmal fragen, wie es dir überhaupt geht und was bei dir so gerade los ist.
Gut, dann kommen wir direkt zu den negativen Sachen.
Oh no.
In letzter Zeit ist halt auch vieles bei mir passiert, was nicht so gut war. Wer mir auf Twitter folgt, hat es bestimmt auch mitgekriegt. Die Woche war bei mir so gar nicht gut. Viel Stress sowieso immer auf der Arbeit. Der Tag fing schon mit Überstunden an und hab dann auch einfach so ein lapidaren Spruch vom Vorgesetzten bekommen, wie mit, ja gut, dass du Überstunden machst, dafür hast du dann Samstag, Sonntag frei, was wir im Büro eh hätten. Also, lustiger Joke.
Sehr witzig.
Mhm. Dann, Feierabend gemacht, ab in die Bahn, in die Straßenbahn und es stieg halt eine Familie ein, komplett ohne Masken und ich dachte immer so, vielleicht ich geb denen immer so eine Minute oder auf zwei, um zu gucken, ob die vielleicht irgendwie das nur vergessen haben. Und jetzt wissen nach, wir sitzen ja, wir sind in der Bahn, müssen eine Maske aufziehen. Nee, war nicht so. Und habe ich so ein bisschen meinen Mut zusammengenommen und habe dann halt auch den Vater angesprochen. Der fand es nicht so cool, sagen wir es mal so. Er fand es nicht so cool, kam auf mich zu und meinte, ob ich mir eine fangen möchte.
Alter Faller.
Dann habe ich gesagt, ich bin schwerbehindert, wenn du dich nicht strafbar machen möchtest, solltest du das sein lassen. Und dann meinte er so, ja, euch hätte man ja eh vergasen sollen. Und,
da müssen wir auch nochmal eine Triggerwarnung setzen, sorry.
Ja, ganz am Anfang dann.
machen wir noch.
Das war so ein Moment in meinem Leben. Der hat mich stark getriggert, weil ich sowas Ähnliches halt in meiner Ausbildung durchgemacht habe, wo ich viel wegen meiner Behinderung diskriminiert wurde und auch keine Hilfe erhalten habe. Also weder von irgendeinem anderen MitarbeiterInnen oder von der Geschäftsleitung, die meinte nur so, ey, wenn es hier Stress gibt, gehe ich hier mit der Axt durch und dann fliegt ihr hier alle raus. Coole Unterstützung. Irgendwann habe ich es aus psychischem Stress halt nicht mehr ausgehalten und bin dann zur IHK gegangen und Problem war, die konnten mir auch nicht helfen, denn hey, der Geschäftsleiter, der ist Mitglied in der IHK gewesen. Also tolle Ausbildung und habe sie trotzdem durchgezogen und bin da einfach mega stolz auf mich, aber das war, also dieser Kommentar in der Bahn hat mich darin total getriggert in dieser Erfahrung, die ich da halt gemacht habe. Und das war schon mal echt übelst und
ja. Kann ich verstehen.
Das war die Woche bei mir los und ansonsten lege ich mich gerade mit allen möglichen transfeindlichen Menschen an.
Ja, aber warte ganz kurz, wie ist das denn dann geendet da, die Situation mit der Maske? Bist du dann einfach weggegangen oder?
Tatsächlich war ich geschockt. Ich habe dann nichts mehr drauf gesagt und musste auch dann bald aussteigen, aber.
Und hat da niemand anders im. War das Bus, ja, ne? Bus?
Hat es da niemand war Straßenbahn. Ach so, es war kaum jemand anderes drin und war vielleicht auch von mir nicht so die klügste Entscheidung, wenn wenig Beistand vielleicht da ist, das zu sagen, aber. Trotzdem, also ich weiß nicht, es herrscht Maskenpflicht, man es ist eine Leichtigkeit eigentlich und ich weiß
also nicht. Also ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht und also sehr viel Zivilcourage da bewiesen. Das ist halt, du hast es auch richtig gemacht und ich finde das krass, weil es ist halt, es kostet sehr viel Energie, Leute anzusprechen. Ich habe jetzt im Moment tatsächlich aufgegeben, Leute in der Bahn anzusprechen wegen Maske, weil ich schaffe es nicht mehr, kraftmäßig mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich habe keine Kapazitäten mehr für diese Menschen. Ich habe aber auch kein Verständnis mehr. Also ich versuche es dann zu ignorieren oder im schlimmsten Fall wenn ich mich mega unwohl fühle, setze ich mich um. Aber ich wünschte mir, dass mehr Menschen so wie du was sagen würden. Also ich bin jetzt ja selber eine, die gerade sagt, nee, ich kann nicht so. Aber wenn mehrere Menschen was sagen würden, nicht immer nur eine einzige Person, dann wäre es vielleicht nochmal eine ganz andere Situation. Und dass dieser Mensch dir da Gewalt angedroht hat, das ist halt heftig krass. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es natürlich auch gelesen, also ich hatte dir ja auch schon geschrieben. Deswegen, ich war sehr, sehr geschockt, als ich das gelesen habe. Weil ich selten mitgekriegt habe, dass das so krass ist. Also meistens bringen sie dann irgendwie einen doofen Spruch oder sie setzen sogar einfach die Maske auf. Aber dass dann halt direkt so aggressiv geantwortet wird, finde ich heftig. Also das, ja, ich weiß nicht, ich kann dir nur sagen, ich bin voll auf deiner Seite und ich finde es toll, dass du das gemacht hast, auch wenn es leider so heftig getriggert hat.
Also danke. Also die Situation ist halt so, dass ich dann gerade so in meinen Gedanken einfach dann auch hinterher so durcheinander bin, dass ich mir selbst gedacht habe, ja okay, vielleicht hatte der Mann mit der Familie einfach viel Stress und ist deswegen so gewesen und hat mir das versucht noch irgendwie zu erklären, aber ich glaube, für solche Menschen gibt es einfach keine Erklärung, außer dass die einfach einfach Streit suchen, das Alpha-Männchen spielen wollen, keine Ahnung, also. Ja, weil mir war es aber wichtig, darüber auch, denen das auch zu sagen, weil ich, wenn es eine Person ist, gut, dann kann man ja, wie du auch sagtest, eigentlich besser auf den Weg gehen, aber wenn das wirklich eine ganze Familie ist mit 4 Kindern und Mutter, Vater und die sitzen unterschiedlich, dann ist es halt mehrere Hotspots, also mehrere Spots, wo du, wo quasi ein potenzielles Risiko besteht.
Ja, krass.
Naja, aber ja, das ist so das Thema, was mich auf jeden Fall die Woche mit am meisten bewegt hat, einfach weil es mich krass getriggert hat und so für 1-2 Tage so mich tatsächlich sehr beschäftigt hat und ich erstmal wieder auf die Spur finden musste.
Aber auch, kann ich total verstehen.
Aber auch meine Psychologin meinte, dass ich, dass sie da auch krass stolz auf mich ist, weil da nicht in ein tiefes Loch zu fallen, sondern das irgendwie so schnell zu verarbeiten, ist halt auch irgendwo krass und ja. Seitdem habe ich es auch eigentlich verarbeitet, aber es ist halt trotzdem was, worüber ich gern noch reden möchte, weil es ist einfach auch so eine Sensibilisierung, dass wenn man halt gerade auch schwerbehinderten Menschen oder einfach anderen Randgruppen irgendwie mal einen dummen Spruch drückt, dass sowas halt ganz, ganz viel auslösen kann.
Und ja, dafür gibt es ein Wort, das nennt man Albeismus. Das ist Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderungen.
Genau.
Und das ist ein absolutes Problem. Also es ist das ist krass, das ist echt krass. Und mir tut das total leid, dass du das erfahren hast. Ich bin da sehr betroffen irgendwie. Also ich fühle mich sehr betroffen dadurch, weil ich mache das unglaublich wütend, dass aus einer Situation heraus das so hoch eskaliert, also von dieser Person aus, und da so viel Hass dann auch kommt, das ist echt krass, obwohl du einfach nur, also was heißt einfach nur, du hast halt alles richtig gemacht und die Person darauf hingewiesen, dass sie was falsch macht. Und dann so zu reagieren, ist halt, das geht gar nicht. Das ist, und ich wünschte, es wären Menschen dort gewesen, die was gesagt hätten. Und ich sag's jetzt von dem Standpunkt aus, ich war nicht dabei, aber hätte ich sowas mitgekriegt, hätte ich wahrscheinlich was gesagt. Ich weiß es nicht. Natürlich kann man nie wissen, ne, so wie man gerade drauf ist, aber vom jetzigen Standpunkt aus, hätte ich das so mitgekriegt, hätte ich was gesagt. Oder ich wäre aufgestanden und hätte was gesagt oder keine Ahnung. Aber weiß man halt auch immer nicht, wie die anderen Menschen gerade drauf sind und was bei denen so los ist. Und vielleicht haben die auch Angst gehabt, ne? Also, ja.
Das weiß man alles nicht. Also ja, ich denke mal, oft hat man auch Angst, aber ich habe halt gerade auch immer in Köln so eingeschätzt, dass wir hier recht tolerant, offen sind und auch zueinander stehen. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, uff, na gut, nicht überall.
Ja, leider sind überall Arschlöcher auf der Welt. Ja,
richtig.
Egal wo, wir finden sie überall.
Hey, kommen wir von diesen Arschlöchern zu transfeindlichen Arschlöchern. Hey, gegen die lege ich mich jetzt gerade auch ein bisschen auf Twitter an.
Was machst du denn?
Ja, heute ist, bei mir ist einfach so die Woche, ich setz mich einfach mal für jeden ein, so, falls irgendwer...
Hey, das ist cool, aber was ist los bei dir? Erzähl.
Ach, es ist einfach nur so, dass ich einen Tweet mitgekriegt habe von einer, na gut, ich glaube, die ist einfach nur Streamerin, ich weiß nicht, ob sie Influencerin ist, aber also ich kenne sie auf jeden Fall von manchen Streams und sie hatte halt gesagt, hey, liebe Feministinnen, warum inkludiert ihr eigentlich nicht Transfrauen? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. So, ey, klar, darüber habe ich noch nie nachgedacht und habe ein paar Denkmuster angebracht. Und unter den Kommentaren fanden sich einige, die Gatekeeping ohne Ende betreiben und sagen, hey, eine Transfrau ist keine Frau und Co. Und gegen die legen wir uns da gerade ein bisschen an. Und es ist sehr, sehr anstrengend, was sich da für menschliche Abgründe auftun. Ich glaube, es ist anstrengend, aber es ist ein Kampf, den es, glaube ich, der wichtig ist, einfach geführt zu werden, einfach um gerade trans Menschen zu zeigen, dass sie da nicht alleine sind und auch von Cis-Menschen quasi auch unterstützt werden.
Krass, ja, auf jeden Fall. Ich finde, du bist ein sehr, sehr guter Ally. Aber man muss natürlich immer gucken mit seiner Energie, ne? Also wie man halt das kann. Ich finde es super, ich finde, wir müssen da auch zusammenhalten und wir müssen auf jeden Fall was sagen und wir sollten füreinander da sein und füreinander einstehen. Aber natürlich immer in dem gewissen Maß, dass es nicht zu viel wird, ne? Also choose your battle. Aber ich finde es cool, wenn du gerade die Kraft dafür übrig hast und Bock hast, dann finde ich es mega gut. Und ich finde es echt toll, dass du sagst, ey, ich bin Verbündeter, ich versuche mich einzusetzen. Und es ist halt wichtig, dass man was sagt. Es ist wichtig, dass man seine Stimme erhebt und soweit man kann, mit seiner Kraft auch irgendwie für andere Leute einsteht und für andere Leute da ist. Und das ist echt richtig, richtig cool.
Ja, aber das sind Sachen für mich, die ich umso mehr ich halt lerne, mir auch immer mehr zutraue. Weil wenn ich halt gar nichts über den Bereich weiß, mich da reinzutrauen und versuchen, ein Lager zu beziehen, ist es halt immer sehr, sehr schwierig, wenn man sich damit auf sehr, sehr dünnes Eis begeben kann. Deswegen
ja, klar.
Versuche ich immer erst ein bisschen was zu lernen, damit ich überhaupt weiß, was ist das Thema. Aber wenn ich unterstützen kann, dann mache ich das. Und ja, also das war auf jeden Fall so die Woche. Es hat mich auch noch ein Thema beschäftigt, wie die ganze Sache um diesen Drachenlord. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast.
Tatsächlich nur ein bisschen. Ich habe nur mitgekriegt, dass der irgendwie jetzt ins Gefängnis muss für 2 Jahre oder so wegen Körperverletzung, weil der provoziert wurde. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt, weil ich mich ein bisschen von Social Media ferngehalten habe.
Okay.
Also kannst mir gerne ein Update geben.
Na, es gab eine gute Kolumne aus dem Spiegel darüber, über das Thema. Die kann ich auch gerne hier nochmal verlinken, weil ich kriege immer noch sehr, sehr viel, also ich habe mich mit der Figur Drachenlord eigentlich nicht wirklich beschäftigt, aber seit dem Artikel dann doch schon. Und
magst du mal ganz kurz für Leute, die ihn gar nicht kennen, erklären, wer er ist?
Also ich weiß auch nicht viel über ihn, außer dass er halt ein Streamer ist, der so ein bisschen,
Kontrovers.
Er will eigentlich nur streamen, will seinen Spaß haben, aber wird halt ständig gehatet, weil er eben halt dick ist, weil er nicht so der Intelligenteste ist und weil ihn einfach Menschen deswegen nicht mögen. Also,
aber provoziert denn nicht auch ganz oft solche Auseinandersetzungen? Also ist jetzt eine Frage, ich weiß es nicht. Ich habe ihn jetzt so in Erinnerung, oder ich kenne ihn so, dass er auch total drauf eingeht und drauf einspringt und sich dann halt einfach mit Leuten anlegt, auch einfach im Internet.
Also so wie ich das bisher gelesen habe, also auch immer nur gefährliches Halbwissen, aber ich habe mich jetzt seit 2 Tagen beschäftigt intensiver, ist es so, dass vieles ihm einfach in den Mund gelegt wird und der hat halt eine recht große Haterschaft. Das sind irgendwie so um die 10.000 Leute, die ihn hassen und auch gerne mal 800...
Haterschaft ist auch ein gutes Wort.
Ja.
Nee, alles gut.
Die aber versuchen ihn zu manipulieren und zu provozieren, wo es halt nur geht. Also die pilgern ja ständig auch zu seinem Haus, weil seine Adresse bekannt ist und oh Gott, wir müssen euch noch mehr Triggerwarnungen reinmachen, aber da wurden zum Beispiel, also seine Eltern sind wohl verstorben und die Gräber von denen werden halt ständig verschandelt und.
Oh krass.
Also okay. Die nehmen halt keine Rücksicht und das sind wohl ständig auch Polizeieinsätze und Co. Hm. Und was er halt versucht, ist, sich auf seine Art halt zu wehren und was diese Haterschaft wohl bezwecken will, ist, dass so ein armseliges Wesen, wie sie ihn betiteln, halt Selbstmord begeht. Also die wollen den wirklich in den Selbstmord treiben. Und dass er jetzt gerade in den Knast kommt und keine andere Wahl hat, ist so für die das Zwischenziel. Und also es ist wohl viel mit Manipulationen stattgefunden in den Medien und Co. Also die verbreiten sehr, sehr viele Videos, die gefaked sind wohl. Und machen halt alles Mögliche, um den einfach in den Ruin zu treiben. Wenn das wirklich so wahr ist und das wirklich so alles, so dieses klassische Cybermobbing ist, was da auf die Spitze getrieben wird, dann ist das
echt okay.
Super, super krass.
Krass, okay. Also ich habe nur mitgekriegt, dass der wohl irgendwie Leute, die zu seinem Haus kamen, irgendwie körperlich verletzt haben soll oder so. Die haben ihn dann angezeigt und deswegen soll er jetzt halt irgendwie in den Knast oder so.
Genau, also so habe ich das auch mitgekriegt, dass es jetzt letzten Endes so provoziert wurde, dass er sich halt gewehrt hat und das hat man zur Anzeige gebracht und genau.
Und daraufhin, ja gut, da gehören halt ja auch mal 2 Seiten dazu, ne?
Richtig, richtig. Okay. Aber ich bin mal gespannt, also ich werde mich ein bisschen weiter mit beschäftigen, um zu gucken, was da alles noch hintersteckt. Mhm. Aber diese ganze Kolumne ist schon echt ganz interessant geschrieben und gibt auch gewisse Einblicke. Aber das muss man halt alles noch nachprüfen selber. Das ist so das etwas Schwierige daran. Und genau, das wäre es eigentlich zum Thema Drachen. Aber es hat mich auch die Woche beschäftigt.
Mhm, krass, so viele schwere Themen.
Ja, total.
Ja, hier ist gerade echt, es ist einfach irgendwie viel los so, ne, mit schweren Sachen. Oh Mann, oh Mann. Ja, krass.
Ja, und mit unserem Lieblingsthema Corona fangen wir am besten noch gar nicht an. Ja, ansonsten geht es mir aber jetzt eigentlich gerade gut. Also, genau, mir geht's gut, aber war's von mir. Also, jetzt kannst du gerne die Zeit nutzen, um auch erstmal über deine letzten Wochen zu reden, was so passiert ist, was dich bewegt hat.
Ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das hat ja schon direkt mit dem Thema zu tun. Also, wenn ich jetzt so über die letzten Wochen berichte, die sind tatsächlich ja Thema dieser Folge. Ich weiß echt nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also der Überbegriff, das Überthema ist halt einmal die psychischen Krankheiten und dass ich gerade in einer Episode war oder noch ein bisschen drin stecke. Ich komme gerade erst raus aus der Episode. Und darauf überleiten, deswegen bin ich darauf gekommen, das Thema dieses Gesellschaftsding, dass wir Millennials das Problem haben, dass wir den Druck haben zu arbeiten und zu funktionieren und nicht gut auf uns achten. Und das hat sich bei mir gerade auch alles zusammengespielt. Also ich slide dann da einfach direkt ins Thema rein. Also ich bin jetzt seit einer Woche krankgeschrieben. Und wie ich in der letzten Podcast-Folge erzählt habe, habe ich einen neuen Job angefangen jetzt im Oktober. Und es hat sich dann so zugetragen, dass ich Ende Oktober auf einmal in eine starke Episode gerutscht bin. Also eine starke Episode heißt in diesem Fall, dass meine Depressionen sehr stark wurden. Ich nenne das auch Survival Mode. Survival Mode bedeutet, dass du eigentlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ums Überleben kämpfst. Du bist halt nur noch fähig, so die Grundbedürfnisse zu decken und funktionierst einfach nur noch dafür, um von Stunde zu Stunde zu überleben. Und das hat sich bei mir auf einmal extrem krass gebildet. Also es ist irgendwie sehr, sehr heftig gewesen. Deswegen war ich jetzt auch krankgeschrieben. Und weil das gerade mein erster Monat in meinem neuen Job ist, ging es mir richtig, richtig schlecht damit, mich krankschreiben zu lassen. Und ich habe halt ganz lange das ausgehalten und gewartet. Und ich habe die Anzeichen schon gesehen und habe schon gemerkt, oh fuck, das fängt jetzt an so, ne, Episode startet. Und habe halt alles runtergefahren an privaten Sachen, habe alles irgendwie, ja, Termine abgesagt, und um nur noch für die Arbeit zu funktionieren. Und selbst dann, das hat nicht mehr funktioniert. Und dann musste ich mich krankschreiben lassen, weil ich letzte Woche bei meiner Ärztin stand in der Praxis und die Wahl hatte zwischen entweder du gehst jetzt ins Krankenhaus oder du lässt dich jetzt krank schreiben und gehst nach Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt krank schreiben, weil ich will nicht ins Krankenhaus, weil ich suizidal war. Also es war wirklich so der Punkt, wo sie gesagt hat, so, das geht jetzt nicht, du musst jetzt nach Hause dann oder halt ins Krankenhaus. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen. Und ich habe in dieser Woche gemerkt, also ich erzähle gleich nochmal, was so passiert ist und warum das dazu gekommen ist, wie sehr ich mir selber Druck gemacht habe, dass ich wieder arbeiten muss und dass ich wieder funktionieren muss. Und ich hatte so sehr auch Angst, dass ich meinen Job jetzt schon wieder verliere. Und da habe ich dann viel drüber nachgedacht, über dieses Thema. Weil, wie wir ja alle wissen, habe ich jetzt ein Jahr nicht gearbeitet. Und dieses ganze letzte Jahr habe ich auch viel immer diesen Druck gespürt, wieder zu arbeiten, wieder zu funktionieren. Ich habe den Druck verspürt von der Krankenkasse aus, die mein Krankengeld bezahlt haben, vom Arbeitsamt, die mich wieder unterbringen wollten. Ich habe ihn selber in mir drin gespürt, diesen Druck, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nichts wert ohne Arbeit. Und das hat sich jetzt so krass irgendwie entwickelt, dass ich dachte, okay, dann lass mal darüber reden. Warum ist das eigentlich so? Also warum haben wir diesen Druck, dass wir, wenn wir krank sind, egal was wir haben, dass wir uns zur Arbeit schleppen, dass wir im Homeoffice uns trotzdem an den Rechner setzen, dass wir es so lange aushalten und alles Private kappen, nur um weiter zu funktionieren für die Arbeit. Weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, also das fühlt sich falsch an. Und das war bei mir jetzt einfach so, so schlimm. Und ich gehe nächste Woche wieder zur Arbeit, hoffentlich. Also ich hoffe, dass es klappt. Und ich habe so sehr Angst hinzugehen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe jetzt halt einen Monat gearbeitet. Eigentlich nicht mal richtig, sondern ich hatte noch eine Woche Urlaub dazwischen. Diese Woche war halt schon geplant. Das war mit ein paar FreundInnen, haben wir uns ein Haus gemietet auf Rügen und wollten einfach eine Woche lang, keine Ahnung, Spiele spielen, bisschen was trinken, bisschen Spaß haben und eine gute Zeit miteinander haben. Und dieser Urlaub, der war halt auch genau in meinem ersten Monat einfach drin. Das heißt, ich habe literally in dem ersten Monat nur 2 Wochen effektiv gearbeitet und hatte so ein schlechtes Gewissen. Und ja, also das war halt jetzt so diese letzte Woche. Genau. Und ja gut, vielleicht sollte ich einfach noch erklären, wie diese Episode zustande gekommen ist, oder?
Kannst du gerne machen, ja.
Ich weiß nicht. Also du kannst ja auch zwischendurch Fragen stellen. Also ich bin ein bisschen planlos. Ich habe mich jetzt hier nicht drauf vorbereitet. Ich bin ja selber noch in der Episode drin. Also stell einfach Fragen, wenn dir irgendwas auffällt.
Okay, mach ich.
Genau, also die Episode ist entstanden durch, ich hatte den Job bestätigt bekommen und habe auf einmal sehr viel Druck gespürt, diesen Job, also ich möchte den auf jeden Fall machen und es macht mir auch sehr viel Spaß, muss ich noch dazu sagen, also ich fühle mich da sehr wohl, aber ich hatte wirklich richtig Druck, einfach zu funktionieren von vornherein. Und ich bin sehr, sehr hoch eingestiegen mit meinen Tätigkeiten. Also ich habe halt eine 30-Stunden-Woche und von der 30-Stunden-Woche habe ich nochmal das Ganze geteilt in Hälfte Büro und Hälfte Trainerin. Und die Trainingseinheiten sind für mich sehr anstrengend, habe ich festgestellt. Also ich bin da sehr angespannt. Ich habe sehr, also gerade mit Kindern, also ich trainiere ja, also was heißt trainiere, ich mache halt sowas wie so Kletterkurse mit Kindern, mit Geburtstagen, Schulen, mit also Schnupperkurse, wo auch mal Erwachsene dabei sind. Und ich habe halt festgestellt, dass mich diese Kurse, die eigentlich nur 1,5 bis 2 Stunden gehen, extrem krass auslaugen. Und ich bin danach fertig, also ich bin durch. Und ich merke halt, dass ich sehr viel Verantwortung verspüre, gerade mit Kindern zusammen, sehr viel auch nervös bin. Und dazu kommt, dass ich ja bei lauten Geräuschen auch oft getriggert werde mit Panikattacken, was halt bei Kindern leider so auch der Fall ist. Und ich habe schon in der ersten Woche gemerkt, so wow, krass. Irgendwie ist das mega, mega anstrengend. Ich muss mal eigentlich, also wow, das verlangt mir sehr viel ab, obwohl ich nur in Anführungsstrichen 6 Stunden am Tag arbeite. war es schon fast ein bisschen zu viel. Das habe ich schon gemerkt. Und dann hatte ich aber auch das Problem, dass ich vor dem Start der Arbeit und auch während dem Start der Arbeit sehr viel private Sachen geplant hatte. Irgendwie kam halt viel auf einmal, ne? Also ich hatte einfach sehr viele Verabredungen mit FreundInnen. Das ist eigentlich ja Quality Time, aber irgendwie hat es mir dann doch Energie gezogen. Dann war ich diese eine Woche mit meinen FreundInnen auf Rügen im Urlaub und auch das war für mich körperlich extrem anstrengend. Also wir haben halt einfach super viel getrunken. Ich habe da schlecht geschlafen. Das heißt, ich hatte wenig Schlaf, sehr viel Alkohol in Kombination. Ich war die ganze Zeit nicht alleine. Es waren die ganze Zeit Leute um mich herum. Das hat mich auch manchmal getriggert. Im Großen und Ganzen war der Urlaub zwar super schön für die freundschaftlichen Beziehungen, aber es war für mich körperlich und emotional einfach super auslaugend. Und dann bin ich wiedergekommen und dann direkt wieder arbeiten. Und dann hatte ich halt auch leider noch Stress mit meinen beiden Partnern, weil das ist halt, also wenn man halt mehrere PartnerInnen hat, dann hat man nicht nur doppelt so viel Liebe, man hat auch doppelt so viel Stress. Und ich weiß nicht warum, aber zufälligerweise hatte ich genau zu der Zeit mit beiden Stress. Oh. Und es ist alles gut, also wir haben uns auch wieder eingekriegt, aber es waren halt einfach sehr stressige Situationen. Ich hatte sehr viel Diskussionen mit den beiden und leider haben mich ein paar Sachen davon auch getriggert. Und dann hat sich das so hochgespielt. Und dann passierte das, dass ich vor ungefähr 2 Wochen, also so nach der Hälfte der Arbeitszeit, habe ich gemerkt, dass ich, es fing irgendwie einen Morgen an, wo ich bei meinem einen Partner los bin zur Arbeit, dass ich auf einmal eine Panikattacke bekommen habe. Und Panikattacke reagiert ja auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, körperlich, ne? Mhm. Du hattest das ja auch schon mal. Dein Körper reagiert mit zum Beispiel Schwindel, Übelkeit, Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Kopfschmerzen und so weiter. Und ich war so, oh, okay, scheiße, woher kommt das? Ich konnte das erst nicht so einordnen. Und dann wurde das immer und immer schlimmer. Und ich habe dann die ganze Woche über, wo ich gearbeitet habe, wo ich da auch alles runtergefahren habe, hatte ich ganz viele körperliche Sachen. Also ich hatte keinen Appetit mehr. Ich habe nichts mehr runtergekriegt. Obwohl ich Hunger hatte. Ich hatte so viel Hunger, aber ich konnte nicht mehr essen. Wie gesagt, mir war permanent schwindelig. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie auch berauscht zu sein. Und ich hatte auch, also so benebelt so, ne, dieses, wenn du so irgendwie, als wärst du halt angetrunken oder bekifft, so hat sich das angefühlt. Und dazu kam halt, weil ich das Haus verlassen habe, Panikattacken. Und ich hatte Magen-Darm-Probleme, ich hatte Magenschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte permanent Durchfall. Ich war einfach komplett ausgelaugt körperlich. Es ging gar nichts mehr. Ich war müde. Ich habe bei jeder Kleinigkeit angefangen zu weinen. Also ich habe vor und also auf dem Weg zur Arbeit und nach der Arbeit jedes Mal in der Bahn geweint, mich nach Hause geschleppt, zu Hause geweint. Und ich habe nichts mehr hingekriegt. Und dann stand ich da einfach irgendwann, wie gesagt, letzte Woche bei meiner Ärztin und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist eine Episode, aber diese Episode ist körperlich. Die ist so krass körperlich, wie ich noch nie das gespürt habe, weil Episoden sonst, also klar, negative Gedanken hervorrufen und du hast halt das Problem, dass du leider auch, naja, du rutscht halt ab in suizidale Gedanken. Und bei mir ist das ja auch so, also ich habe suizidale Gedanken, die habe ich tatsächlich sehr oft, aber das ist ja ein Unterschied zwischen suizidale Gedanken und Vorhaben, also dass man suizidal ist. Und bei mir ist das so, wenn ich merke, dass ich suizidale Gedanken habe, dann habe ich gewisse Absicherung. Also ich sage dann halt meinem Partner Bescheid, ich sage halt meiner Ärztin Bescheid. Das habe ich dann auch gemacht. Ich kommuniziere das halt. Ich gucke halt, auf welchem Level das Risiko ist. Und das habe ich alles gemacht, habe das alles durchgegeben. Genau, und dann war halt, wie gesagt, die Situation entweder Krankschreibung oder Krankenhaus. Und dann habe ich mich krankschreiben lassen. Und dann lag ich halt jetzt wirklich fast eine Woche lang in meinem Bett. Weil ich konnte nichts mehr machen. Also ich konnte mich nicht auf irgendwas konzentrieren. Ich konnte nichts gucken, ich konnte nichts zocken, ich konnte nicht lesen. Ich konnte einfach nur liegen und weinen. Und wenn ich gerade nicht geweint habe, dann habe ich geschlafen. Und wenn ich wach war, habe ich wieder geweint. Und das war alles so mega schlimm. Und ich war so, wieso ist das jetzt auf einmal so krass? Ich meine, klar, da waren äußerliche Trigger. Und da waren viele negative Ereignisse. Da waren halt Sachen, die mich getriggert haben. Da war halt die neue Arbeit, die mich einfach sehr gefordert hat, auch wenn sie Spaß bringt. Immer mit dem Hintergrund, dass ich bin da gerne, war es einfach anstrengend für mich. Und dann habe ich aber überlegt und dann ist Quinn tatsächlich auf die Idee gekommen und meinte, ey, du nimmst doch seit einem Monat Tabletten wegen dem ADHS. Und zwar diese Tabletten, die wie Ritalin wirken, nur anders heißen, Medikinet heißen die, ist aber genau der gleiche Wirkstoff. Und die nehme ich seit einem Monat. Und da meinte er so, ja, kann das nicht sein, dass das davon ist. Und dann bin ich halt irgendwie darauf gekommen, mal den Beipackzettel zu lesen. Und tatsächlich ist es so, dass super viele Nebenwirkungen auch ja ähnlich sind wie bei dieser Phase jetzt, bei der Episode bei mir. Und diese Tabletten können auch depressive Gedanken und suizidale Gedanken verschlimmern. Ja, und dann haben wir erstmal überlegt und ich bin dann halt zu meiner Ärztin. Ich hatte das auch mal bei Instagram gepostet, dass ich da ganz schön viele von diesen Nebenwirkungen hatte. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, ja, diese Liste von dem Beipackzettel. Ich habe einfach alles markiert, was ich
fast
habe.
Fast alles grün gefühlt.
Fast alles markiert, genau. Und dann habe ich mit meiner Ärztin darüber gesprochen. Sie sagte ja auch, haben Sie denn einen Unterschied gemerkt? Und ich sage, ja, eigentlich habe ich es nicht gemerkt, weil ich das immer morgens nehme. Und dann war es halt immer über den Tag schlimm. Und ich hatte es aber an einem Tag ganz explizit so, da habe ich es abends genommen. Und mir ging es den ganzen Tag gut. Und als ich das genommen habe, ungefähr eine halbe Stunde, Stunde später, kam das wie so eine Wand. Also ich war gerade spazieren mit Quint und ich sage, stopp, ich merke gerade, jetzt wird schlimmer. Und was dann passiert ist, also ich konnte es richtig beobachten, dass, also ich wurde halt benommen, ich habe alles, also ich konnte halt nicht mehr richtig reden, ich hatte diese ganzen Symptome, diese körperlichen Symptome mit dem Schwindel, mit dem Kopfschmerzen und das fühlt sich so an, wie, also dieser Kopfschmerz, ne, das ist nicht nur ein Kopfschmerz, das fühlt sich so an, als würde jemand in deinem Hirn einen Luftballon aufblasen. So fühlt sich das an und als würde dein Gesicht schmelzen und das ist also abnormale, krasse Sachen, die da passieren und dann ist mir aufgefallen, dass also Ritalin oder dieses Medikinet, das soll ja eigentlich helfen, dich zu konzentrieren, wenn du ADHS hast. Also es ist eigentlich dafür da, deinen Fokus zu verstärken und deine Konzentration zu verstärken, dass du dich halt auf irgendwas konzentrieren kannst, zum Beispiel für die Arbeit halt. Und was das Ritalin oder das Medikinet bei mir gemacht hat, ist, es hat meine Konzentration verstärkt auf einen negativen Gedanken. Und alles, was ich dann machen konnte, war einen negativen Gedanken. Mein Kopf hat sich einen rausgesucht. Zum Beispiel, ich möchte jetzt sterben. Oder du bist nutzlos oder du bist wertlos. Und den hat er immer und immer wieder in meinem Kopf wiederholt. Und wenn jemand mit mir gesprochen hat, hat eine zweite Stimme diesen Satz immer und immer wiederholt. Die ganze Zeit. Permanent. Das heißt, ich habe mich unterhalten mit Quinn zum Beispiel. Und in meinem Kopf war eine Stimme, die hat gesagt, bring dich um, bring dich um, bring dich um, bring dich um, bring dich um. Und das war immer, wenn ich die Tabletten genommen habe. Und dann war ich so, okay. könnte ein Problem sein.
Mhm. Ja, so ein kleines.
Ja, und dann bin ich zu meiner Ärztin und dann haben wir das besprochen und aktueller Stand ist gerade, also es ist jetzt, wir sind ja noch mittendrin in der Krankschreibung auch, ich bin ja auch immer noch krankgeschrieben. Ich habe die Tabletten jetzt abgesetzt seit 3 Tagen und es wird tatsächlich besser. Ich habe immer noch Schwindel und ich glaube, dass es auch einfach eine Mischung ist aus den ganzen Ereignissen, den ganzen negativen Sachen, die passiert sind und der ganze Druck, den ich mir mache mit der Arbeit, plus die Tabletten. Also ich glaube, das ist eine Kombi. Und ich habe das jetzt abgesetzt, weil es wurde jetzt wirklich gefährlich. Also es wurde so gefährlich, dass ich halt also sehr viele suizidale Gedanken hatte, dass sehr viel checken musste und sehr viel halt, also Quint hat regelmäßig bei mir Checkups gemacht. Wir haben das so gemacht, dass wir alle paar Stunden fragt er mich nach einer Zahl von 1 bis 10. Und 1 bedeutet, alles ist gut. Und 10 bedeutet, ruf jetzt sofort den Krankenwagen. Und 8 zum Beispiel bedeutet, kannst du bitte herkommen? Also ich brauche jetzt Gesellschaft oder kannst du herkommen, irgendwie ist es nicht gut. Und er hat alle paar Stunden eine Zahl abgefragt. Das macht er seit einer Woche. Und das war relativ viel im höheren Bereich. Und seit ein paar Tagen ist es jetzt niedriger mit den Gedanken. Also da bin ich jetzt unter 5, aber ich habe immer noch ein bisschen Schwindel. Und ich glaube, das kommt dann tatsächlich durch den Stress auch, den ich mir mache. Mhm. Genau. Und ja, das war so die letzte Woche bei mir los. Also
ich brauche tatsächlich gar keine Fragen zu stellen. Also das hast du sehr, sehr gut erklärt. Ich habe ein gutes Bild davon, leider, wie es dir ging.
Okay, sorry, wenn das zu viel ist, sag
Bescheid. Nein, es ist nicht zu viel, aber es ist eine krasse Gedankenwelt, in die man sich da begibt und in der du, ja, für die für dich Realität war.
Ja.
Und ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie krass ich das finde. Also es ist schön, dass du hier bist, dass du diese Phase, also dass ihr den Grund, vielleicht einen Grund dafür gefunden habt, warum das so ist. Also die Zeichen deuten das ja auch an.
Ja, dass also wir wissen es nicht safe, aber.
Medikament, aber es deutet zumindest hin und hoffen wir einfach mal, dass es das war und dass es vielleicht ein anderes Medikament gibt, was nicht so krasse Wirkungen, also Nebenwirkungen hat. Ja. Aber,
ja, keine Ahnung, boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was nehmen will gerade. Also ich war halt bei meiner Schmerztherapeutin, das ist nicht die Person, die mir das verschrieben hat. Die Person, die mir das verschrieben hat, ist in der Psychiatrie eine Spezialistin für ADHS, also die hat mich auch diagnostiziert. Und die meinte halt, das ist normal, dass man, wenn man es am Anfang nimmt, Nebenwirkungen hat.
Ja, aber
und ich soll halt, also sie meinte dann, ich soll halt nach und nach hochdosieren, wenn ich keine Wirkung spüre. Und da wir ja wissen, dass ich immer sehr viel nehmen muss, habe ich halt hochdosiert von alleine, was auch okay ist. Und am Anfang, als ich eine niedrige Dosis hatte, habe ich auch nur, also ich hatte halt Kopfschmerzen und war ein bisschen abgeschlagen. So, und dann habe ich hochdosiert und dann waren die Kopfschmerzen weg. Und dann kam aber die Episode. Und ich glaube halt, dass einfach, also dass das halt noch krassere Nebenwirkungen einfach war. Und die kam halt einfach verzögert dann dadurch, dass ich halt hochdosiert hatte. Ja. Und also ich weiß nicht, ob ich überhaupt was nehmen will, gerade weil, also wenn ich mir vorstelle, also erstmal will ich es nicht nochmal so durchmachen, weil es wird halt wirklich echt gefährlich, ne? Mhm. Und ich hatte Angst. Also ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Ich hatte rohe, krasse Angst, das nicht zu überleben. So schlimm war das. Ja.
Das ist einfach nur schlimm, ey. Also wie gesagt, in meinem Bilder sind, in meinem Kopf sind Bilder Situationen, die schlimm sein müssen und bei dir, wie gesagt, Realität waren. Und ich bin froh, dass es jetzt unter 5 ist bei dir von den Gedanken her.
Ja, größtenteils.
Es ist immer noch blöd, dass du natürlich immer noch Nebenwirkungen hast und das Ganze wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viel traumatischen Stress dann noch ablässt. Und ich hoffe einfach, ja, ich weiß nicht, es ist ja auch ein Zusammenspiel aus allem irgendwie gewesen. Also dem Medikament, den ganzen Nebenwirkungen, der neuen Situation mit der Arbeit, Schuldgefühle, ein Urlaub, der für dich vielleicht gar nicht so richtig der Urlaub war. Also da kommt ja einfach super viel zusammen. Und
Ja, und das ist halt, also, ist genau, das ist halt so die Kombi wahrscheinlich, ne? Und was mir halt aufgefallen ist, deswegen meinte ich ja, dann lass uns halt drüber reden, auch mit der Arbeit. Also bei der Arbeit, die wissen, was los ist. Ich hatte halt von vornherein, das steht ja auch in meinem Lebenslauf, dass ich ein Jahr nicht gearbeitet habe. Das habe ich natürlich erklärt, warum. Das, ne? Also, dass ich halt psychisch und chronisch krank bin. Und was ich aber so krass gemerkt hatte, war, wie ich einfach, als ich gemerkt hatte, die Phase fängt an, also Survival-Modus, dass ich einfach alles Private gekappt habe, nur um die Arbeit aktiv zu halten, damit ich bloß zur Arbeit gehen kann. Und dann wurde ich krankgeschrieben eine Woche. Und dann meinte ich noch so, während ich krankgeschrieben wurde, also ich habe dann Bescheid gegeben natürlich bei der Arbeit, habe ich gesagt, vielleicht fange ich dann auch schon früher wieder an. Weil in meinem Kopf war so, du kannst doch jetzt nicht krank sein, du arbeitest da erst seit einem Monat und du warst dann ja noch eine Woche im Urlaub. Und oh mein Gott, nachher kündigen die dich, weil die sagen, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Oder hast ja noch gar nicht richtig gearbeitet, was auch immer. Und ich war so, ich war halt, mein Fokus war nicht gesund werden. In meinem Fokus war, ich muss wieder zur Arbeit. Ich muss jetzt wieder funktionieren, damit ich zur Arbeit kann. Ich kann mir das nicht leisten. Ich war gerade ein Jahr krank. Ich habe jetzt einen Job, den will ich behalten. Und ich wollte unbedingt eher zur Arbeit gehen. Und das hatte ich dann auch sogar kommuniziert und habe gesagt, ich komme eher, wenn ich kann. Also das darf man ja auch machen. Man darf, wenn man krankgeschrieben ist, eigenständig entscheiden, wenn man gesund ist, dass man früher wieder hingeht. Das ist halt, kann man machen. Das ist kein Problem dann mit der Krankenkasse. Mhm. Und ich hatte gesagt, ja, ich komme dann früher wieder. Ich komme 2 Tage früher wieder. Und das ging halt jetzt nicht. Also das war vorgestern oder gestern. Eigentlich wollte ich gestern arbeiten und ich bin halt aufgestanden und dachte so, nope. Also mir war immer noch schwindelig. Und jetzt fange ich halt regulär wieder an, wenn ich wieder gesund bin oder gesund geschrieben bin sozusagen. Aber das war halt irgendwie so, also ich weiß ja auch immer noch nicht, wie das jetzt wird, ob das jetzt ein Thema ist oder nicht, ob das irgendwie egal ist. Also werde ich ja nächste Woche erfahren bei der Arbeit. Aber mir ist aufgefallen, wie krass ich einfach darauf fokussiert war. Und das ist halt so ein Ding, das hat sich so das ganze letzte Jahr so durchgezogen. Und ich habe, auch wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dass ich halt ein Jahr krankgeschrieben bin oder halt arbeitsunfähig war, waren viele Leute immer so, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gott, ich hätte Angst um meinen Job. Und gut, ich hatte ja jetzt keinen, aber ne, man kann ja auch, während man einen Job hat, krankgeschrieben sein für länger. Und mir immer wieder aufgefallen ist, dass halt uns beigebracht wird, wir müssen schnell wieder funktionieren für die Arbeit. Und das hat sich bei mir ja auch so krass manifestiert. Also ich bin davon ja nicht frei von dem Gedanken. Im Gegenteil, der ist gerade der vorherrschende schlimme Gedanke. Und ich frage mich halt, also ich frage mich, warum das so ist und warum das so krass bei uns ist. Vielleicht in der Generation, vielleicht in Deutschland, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, dass es halt ich immer wieder, egal bei welcher Firma ich angestellt war, immer und immer wieder Leute krank zur Arbeit kamen mit Erkältung, Fieber, riskiert haben, Leute anzustecken, sich da hingesetzt haben, halbwegs funktioniert haben, gesagt haben, naja, ich muss ja arbeiten. Ich verstehe da, also ich, das ist halt echt krass. Ich verstehe es nicht, warum das so heftig noch bei mir drin ist und warum es generell in unserer Gesellschaft so ist. Du hast ja auch gesagt, du kennst es vom Homeoffice, dass du dich halt trotzdem erkältet an den Rechner setzt, weil du bist ja zu Hause und setzt sich an Rechner, oder?
Also ich mache auch zu Hause im Homeoffice mehr Überstunden als im Büro, weil im Büro denke ich mir auch die ganze Zeit so, der Nachhauseweg ist stressig, du hast Berufsverkehr, wenn du da im ÖPNV unterwegs bist, ist das dann noch voller. Da macht man sich schon Stress, obwohl man noch nicht mittendrin ist im Stress eigentlich. Und da mache ich dann lieber immer pünktlicher Schluss, als wenn ich im Homeoffice bin. Im Homeoffice bin ich, denke ich, ja gut. Da habe ich hier meine Musik, die ich dann abspielen gelassen kann während der Arbeit und konzentriere mich dann auf eine Aufgabe und gut ist. Aber dann vergeht die Zeit auch irgendwie ganz anders als im Büro. Aber ja, so ein paar Gedanken habe ich halt, woher das Ganze kommt. Das kommt ja auch davon her, zumindest denke ich, dass bei mir unsere Eltern oder auch gerade, ich kenne das ja immer nur von meinem Vater, dass der gearbeitet hat ohne Ende, ohne viel krank zu sein. Und das ist ja noch diese ganze toxische Männlichkeit quasi, ich muss arbeiten gehen, ich muss funktionieren, ich bin ein Mann. Das habe ich dadurch sehr, sehr viel mitgenommen. Das heißt, und ich habe es auch viel durch die Erziehung mitbekommen, dass ich nur was wert bin, wenn ich Arbeit habe. Und das muss ich ja kriegen, um zu überleben. Und das ist so ein ganzes Hamsterrad, in dem man sich immer bewegt. Und dem man vielleicht noch irgendwo einen Sinn sieht, weil man weiß, man tut irgendwie was und das fühlt sich gut an. Man macht irgendwie ein anderes Reich schön und man kann sich selbst am Leben halten, das ist gut.
Und im Idealfall macht man was, was einem Spaß bringt. Im
Idealfall machst du was, was dir Spaß macht, wo du dich auch vielleicht selbst verwirklichen kannst. Wo du sagst, hey, das macht mir richtig, richtig viel Spaß und ich tue was dabei, was komplett meinem Charakter entspricht vielleicht. Das wäre natürlich super, aber in den meisten Fällen machen wir irgendeine Arbeit, wo wir wissen, ja, wir können das so irgendwie und fühlen uns dabei auch gut, aber es ist vielleicht auch irgendwie nichts, was du auf Dauer machen möchtest. Und es ist immer so eine Art irgendwie Kompromissdenken, weil du weißt, du brauchst Arbeit, um Geld zu haben, du brauchst Geld, um Miete zu zahlen, um irgendwie überlebensfähig zu sein. Und wenn du es nicht bist, fühlst du dich halt sofort schlecht und nichts wert. Zumindest ist das bei mir so. Und sobald ich keinen Job habe, will ich halt ganz, ganz schnell wieder einen neuen finden. Und dann ist es dann in der Situation sogar fast schon egal, welchen. Hauptsache ich habe wieder irgendeinen Job und Geld. Und das ist halt super schwierig, weil man achtet da nicht so sehr auf sich, sondern, also ich habe gesagt, habe beigebracht bekommen, ohne Job bist du nichts. Und das hat sich immer noch so eingeprägt. Und so, dadurch baut man ja auch so die Angst auf, dass man ohne Job, wie gesagt, nichts ist, keine, also Existenzängste hat wegen Geld und wegen Miete und allem drum und dran. Und ich glaube, damit macht man sich einfach immer einen ganz, ganz starken Druck, gerade wenn man einen Job neu angefangen hat, gerade so diese Probezeit hat, da denkt man, boah, ich darf mir nichts leisten. Wenn ich mir jetzt das leiste, nur die kleinste Kleinigkeit, dann bin ich einfach weg vom Fenster. Weil,
aber ist das nicht auch irgendwie eine scheiß Unternehmenskultur geworden?
Total.
Also, dass MitarbeiterInnen das Gefühl gegeben wird, wenn du jetzt Scheiße baust, bist du weg, weil das ist eigentlich ja nicht mal in Ordnung. Man müsste ja eigentlich schon, also, ins Gespräch gehen, im schlimmsten Fall eine Abmahnung. So.
Ja, eigentlich wäre das ganz gut so, wenn es ist, weil es heißt ja eigentlich immer so, hey, diese Probezeit ist für beide so, ob dir der Betrieb gefällt und ob der Arbeitgeber dich mag, hey, schön. Aber was einem dadurch auch gezeigt wird, ist, du bist eigentlich nur eine Nummer und bist jederzeit austauschbar und das ist halt ja. Das Traurige eigentlich, weil statt die Leute zu behalten und zu gucken, dass man daraus Potenzial rausholt, wie es nur geht und dass die sich im besten Falle auch noch selber gut fühlen als MitarbeiterInnen, ist viel, viel mehr wert, als wenn man jedes Mal neue Leute anlernt und dann nach 20 verbrauchten Menschen quasi dann einen hat, wo man sagt, ach, der funktioniert ja direkt auf Anhieb. Aber was der vielleicht für einen Leidensweg hinter sich hat, das weiß der Arbeitgeber vielleicht gar nicht. Und denkt dann, ach, guck mal, die anderen waren nichts, aber der war jetzt hier super. Also das kann es irgendwo nicht sein. Also da ist einfach viel zu viel Druck,
ich habe dich unterbrochen. Alles gut.
Also das ist einfach ein ganzes System, was einfach nicht auf die heutige Zeit angepasst ist. Was, ich weiß nicht, also wenn unsere Eltern auch sagen, hey, damals die Arbeit, da waren die Ansprüche ja auch andere als heute sind. Heute hast du so einen hohen Leistungsanspruch. Ich bei meiner Arbeit tanze auf 4 Hochzeiten teilweise gleichzeitig und muss alles irgendwie hinkriegen. Und das ist halt nicht vergleichbar mit den Anforderungen, die man damals quasi so hatte.
Ja.
Und das ist einfach alles nicht mehr zeitgemäß.
Das ist halt, genau, also das ist halt nicht mehr zeitgemäß und das ist halt auch Kapitalismus. Es ist halt Gewinnoptimierung. Und es geht halt darum, also was du schon gesagt hast, ne, MitarbeiterInnen auszutauschen, wenn sie nicht funktionieren. Und dazu kommt, dass wir immer mehr, also ich weiß nicht warum, aber wir haben immer mehr Krankheiten, wir sind immer mehr krank, wir haben immer mehr Leistungsdruck, viel auch in den neueren Berufen, also gerade auch die digitalen Berufe, da ist sehr viel Leistungsdruck und Überstunden vorausgesetzt und so. Dann ist das halt auch so, dass wir wir haben ein anderes privates Standing. Früher, also wenn man sich jetzt unsere Eltern anschaut, dann war es ja eher noch so, größtenteils, nicht alle, aber größtenteils verheiratet. Eine Person, meistens die Frau, wenn es eine Hetero-Beziehung ist, bleibt zu Hause mit den Kindern und der Mann geht arbeiten und ne, schafft das Ganze nach Hause. Wir sind jetzt in unserer Generation anders aufgewachsen. Wir sind nicht mehr so früh verheiratet, wir haben nicht mehr so früh Kinder, wir sind teilweise alleine beziehungsweise ledig, müssen halt neben einem 40-Stunden-Job noch irgendwie Privates auf die Kette kriegen und irgendwie, keine Ahnung, überleben und Haushalt. Und das macht unglaublich viel Druck. Also ich meine, es ist ja nicht selten, dass wir uns auch Urlaubstage frei, also wir nehmen uns ja oft Urlaubstage, um an den Urlaubstagen, wo wir uns eigentlich erholen sollten, den ganzen Shit zu erledigen, den wir sonst nicht hinkriegen. Zum Beispiel sich da Arzttermine hinzusetzen oder andere Erledigungen. Und statt an diesem Urlaubstag, der für deine Erholung da ist, dich zu erholen, machst du die ganzen Erledigungen und kannst dich nicht erholen. Und das ist halt, also das ist das Problem, dass wir einfach die ganze Zeit funktionieren. Druck da ist, dann auch die Angst. Also ich habe selber in Unternehmen erlebt, dass tatsächlich auch Leute, sobald sie einfach öfters krank sind oder vielleicht sogar einfach problematisch sind oder so, einfach, die werden einfach gegangen. So ist egal, die werden einfach ausgetauscht. Ist unangenehm, ja, dann geht die Person halt. Und das hat sich so irgendwie so manifestiert, dass man denkt, oh Gott, ne, jeder Fehltritt, wenn ich jetzt krank bin, so wie ich jetzt gerade, dass ich denke, oh Gott, ich bin im ersten Monat direkt krank, oh mein Gott, ich verliere meinen Job. So. Und das, was du gesagt hast, das fühle ich total. Ich habe auch Angst vor Arbeitslosigkeit. Es kommen halt Existenzängste dazu. Es kommt halt nochmal die persönliche Angst dazu mit dem, bin ich nichts wert ohne Job? Und das musste ich letztes Jahr auch auf die harte Tour lernen. Also ich konnte nicht arbeiten. Ich habe meinen Job verloren und ich konnte nicht arbeiten. Wir wissen alle, ne, was passiert ist. Ich musste ins Krankenhaus. Und ich musste lernen, dass ich andere Qualitäten habe, außer meine Berufung oder meinen Beruf. Dass ich was wert bin, auch wenn ich keinen Job habe. Und mir wurde es nicht leicht gemacht von der Gesellschaft, mir wurde es nicht leicht gemacht von der Bürokratie in Deutschland mit den ganzen Anträgen, mit diesen ganzen Formularen, die man ausfüllen muss, mit dem ständigen auch Sachen erfüllen, also dass du halt an gewissen Programmen teilnehmen musst. Darüber haben wir auch schon ganz viel geredet, was ich machen musste. Welche Therapien ich machen musste, was ich alles vorweisen musste. Das wird dir einfach alles überhaupt gar nicht leicht gemacht. Das wird alles darauf ausgelegt, dass du möglichst schnell wieder arbeitest. Und ich habe damit mega hart zu kämpfen gehabt. Und ich habe wirklich gedacht, letztes Jahr auch, als ich krankgeschrieben wurde, und es war absehbar, dass es eine längere Zeit wird. Ich wusste ja nicht, dass es ein ganzes Jahr wird. Aber da habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt nichts mehr wert. Ich habe keinen Job, ich bin nichts wert. Kann ich gehen, so. Problem, weil ich habe es auch immer noch inne, ne, und ich habe halt auch wirklich Angst jetzt, dass es halt meine Krankheit das alles wieder schlimmer macht und dass es dann doch nicht funktioniert und dass ich dann doch meinen Job verliere, weil ich die Leistung nicht bringen kann. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht, ich bin krank. Ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht. Was willst du denn machen? Und meine Arbeitskollegin hat das halt sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Sie hat gesagt, weißt du, kein Job der Welt ist deine Gesundheit wert. Ist er nicht. Und du bist nicht dein Job, sondern das ist ein Teil von deinem Leben, ja. Aber du bist das nicht. Nur weil du den verlierst oder weil du halt ihn nicht ausüben kannst, heißt das nicht, dass du da nichts mehr bist.
Richtig.
Aber Kapitalismus hat uns beigebracht, dass wir das sein müssen.
Ja, das, so sieht's aus. Und vor allen Dingen, also, wie du richtig sagst, also, man weiß eigentlich, also, der Job ist halt so nicht eigentlich alles, aber, und, dass man, also, man weiß eigentlich auch innerlich so, dass man trotzdem auch irgendwo wertvoll ist als Mensch, aber man verbindet das halt aufgrund der Erziehung oder auch der gesellschaftlichen Normen halt immer so, dass Arbeit gleich wertvoll ist.
Das, was vorgelebt wurde.
Genau, aber nee, das ist so ein Bullshit. Ich meine, ich habe die Ängste selber auch, aber ich weiß, das ist einfach kompletter Bullshit. Warum ist unsere Gesellschaft wirklich so aufgebaut, dass das einfach so ein Sozialstatus ist, der so einen enormen Druck aufs Leben aufbaut. Ich meine, hey, wir werden geboren, wir sterben irgendwann. Wir sitzen eigentlich alle im selben Boot, aber also, dass es dann noch Unterschiede gibt zwischen, ja, du hast Arbeit, du hast keine Arbeit, also dementsprechend wertvoll bist du. Nein, du hast deine Zeit, die dir gegeben ist, und wie du die verbringst, sollte eigentlich dir überlassen sein. Wenn du ein Teil der Gesellschaft sein möchtest und finanziell irgendwie was fürs Land tun möchtest, mit Bruttoinlandsprodukt und Co. oder irgendwie was, irgendwie einfach irgendjemanden reich machen möchtest, in irgendeiner Firma arbeiten möchtest, irgendwie das arbeiten möchtest, woran du einfach Spaß hast, dann ist das gut, aber das sollte einem nicht so unheimlich schwer gemacht sein werden, und man sollte auch nicht dieses Gefühl haben von, du bist austauschbar. Und auch diese 8 Stunden, woher kommen eigentlich diese 8 Stunden Arbeitstag? Also,
ja,
weil ich kenne eigentlich gefühlt niemanden, der 8 Stunden am Tag komplett fokussiert ist. Du brauchst doch, also du hast doch einen Leistungszeitraum, der ist vielleicht dann 4, 5, 6 Stunden lang, wo man sich vielleicht dann konzentrieren kann, aber 8 Stunden, du brauchst einfach eine Pause. Also ich merke das bei mir auch auf der Arbeit, wenn ich im Büro bin, 8 Stunden volle Kanne krieg ich nicht hin. Also ich brauche auch wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde wirklich die Pause, um mal runterzufahren. Am liebsten eigentlich sogar noch länger, um wirklich mal fokussiert arbeiten zu können. Währenddessen arbeitet man halt irgendwie. Aber das sind einfach irgendwelche Normen, die...
Ich glaube, dass die 8 Stunden noch, Entschuldigung, aus der Zeit kommen, was ich gerade erzählt habe, unserer Eltern und Großeltern, dass die einfach einen Partner, Partnerin zu Hause hatten, die sich um den Rest gekümmert haben und die dann einfach nicht gearbeitet haben. Und das war ja dann so, dass man als einzelne Person genug verdient hat für Familie. Man hat dann dafür 8 Stunden gearbeitet, aber wenn man nach Hause kommt, muss man keine Hausarbeit mehr machen, weil sich das geteilt wurde, weil das Gehalt genug war, um davon zu leben mit als Paar und Kindern. Und jetzt ist es aber nicht mehr so. Das Gehalt reicht nicht mehr aus, um damit eine Familie zu ernähren. Und dazu kommt, wenn man alleine ist und wenn man ledig ist, was wir halt jetzt mehr sind, weil man einfach nicht mehr so früh heiratet oder in monogame Beziehung geht, dass man einfach den ganzen anderen Shit noch erledigen muss. Und das ist ja das Ding. Wann willst du das machen nach 8 Stunden? Also ich bin aktuell, also ich arbeite jetzt erst seit dem einen Monat, ich arbeite 6 Stunden. Und 6 Stunden sind für mich auch schon viel. Also ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ich bin auch gar nicht so richtig drin. Und aufstehen fällt mir immer noch sehr schwer. Aber 8 Stunden sind halt, das hast du ja gerade gesagt, das ist halt nicht 8 Stunden Arbeitskraft. Also du leistest ja keine 8 Stunden dauerhaft Arbeit, sondern ist das nicht auch so, dass das bewiesen wurde in irgendwelchen Untersuchungen, Studien, dass man irgendwie nur so 4 bis 6 Stunden wirklich produktiv ist? Keine Ahnung, das ist jetzt auch nur gefährliches Halbwissen.
Ja, aber irgendein Land, ich weiß gerade, war es Norwegen oder so, also Schweden, irgendein Land
hat doch... Ein skandinavisches Land, ja.
Oder ja, hat doch schon eine kürzere Woche eingeführt und...
Ja, weiß ich gerade auch nicht. Alles aber, gefährliches Halbwissen,
ja. Ja, richtig, aber...
Aber es scheint zu funktionieren.
Ja, ich höre keine Beschwerden, war es so wenig Arbeit. Das Land geht kaputt. Keine Ahnung, Griechenland war es nicht. Also von daher, irgendein gutes Land, also irgendein hat es hingekriegt. Und Also es muss was an den Konditionen einfach stattfinden. Also entweder musst du die 8 Stunden das Gehalt, also das Gehaltsniveau generell komplett steigen, sodass du den 8 Stunden, wenn du jeden Tag 8 Stunden arbeiten gehst, und bei den Anforderungen, die es aktuell gibt, dass du davon im Gehalt auch leben kannst, auch als einzelne Person. Oder die Arbeitszeit muss verringert werden. Weil,
ja, klar. Das ist aber das Problem, dass es halt dieses, also so einfach lässt sich das nicht lösen, ne?
Ja. Ha? Kapitalismus.
Ja. Es ist ja auch so, dass du, wenn du Teilzeit arbeitest, so wie ich jetzt, dann hast du ja auch wieder andere Voraussetzungen. Ne? Also wenn du Teilzeit arbeitest, hast du dann, wenn ich jetzt sagen will, ich sollte arbeitslos werden, habe ich auch wieder weniger Arbeitslosengeld. Das sind halt nochmal ganz andere Sachen. Du fällst dann auch aus den ganzen Rastern raus und so. Das ist halt, also ist ja alles darauf ausgelegt, dass wir in Deutschland Vollzeit arbeiten. Ich sehe nicht das Problem eigentlich an der Arbeitszeit. So, ich sehe eher das Problem halt wirklich daran, dass uns einfach beigebracht wurde, zu funktionieren, um alles in der Welt und nicht auf die Gesundheit zu achten. Also so wie ich das jetzt halt letzte Woche an mir selber erleben musste und auch mir das einfach aufgefallen ist, wo ich dachte so, das ist doch krass, du kämpfst hier gerade wirklich ums Überleben im wahrsten Sinne und alles, woran du denkst, ist, hoffentlich kann ich diesen Job behalten und hoffentlich kann ich früher zur Arbeit, als meine Krankschreibung ist. Das ist doch dumm. Also es ist halt, also klar, es ist halt ein neuer Job so, aber es ist, wie meine Arbeitskollegin ja auch schon richtig gesagt hat, das ist ja nicht die Gesundheit wert. Nee. Und die habe ich aufs Spiel gesetzt damit. Also ich bin ja schon hingegangen, obwohl ich Panikattacken hatte. Und was ist passiert? So, ich war kurz davor, ins Krankenhaus zu fahren. Oder ich musste ins Krankenhaus.
Also ich meine, also aus meiner Außenperspektive kann ich eigentlich nur sagen, dass du ja alles getan hast, was du aus deiner Perspektive auch machen kannst. Du hast dem Arbeitgeber, also den ArbeitgeberInnen, gesagt, was Sache ist, was passieren kann, dass du dich aber bemühst und alles drum und dran, du zeigst dir Einsatz, aber also ja, du hast halt dein Paket zu tragen, also wenn sie dich deswegen kündigen möchten, weil sie weil das passiert, ja. was du gesagt hast, dann ist das scheiße, aber wenn sie dich nicht kündigen und wissen, okay, das ist jetzt das gewesen, so kann das also mal aussehen, dann ist das, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach gar nicht, also ich glaube, dass es gar nicht so schlimm ist, weil der meiste Druck, den mache ich mir ja selber, das ist ja nicht mein Chef oder meine Chefin, die da jetzt Druck machen, gar nicht, im Gegenteil, also niemand hat mir gerade Druck gemacht, sondern sie wussten ja, was los ist, so, und ich habe nur für mich, also ich hätte mir einfach gewünscht, dass es nicht direkt am Anfang passiert, ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich nach einem Jahr krank sein nicht schon im ersten Monat direkt wieder krank bin, so. Es war einfach für mich, fühlte sich das schon wieder an wie Versagen. Ne? Es fühlte sich schon wieder an wie Scheiße. Es geht schon wieder los. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin schon wieder hier kurz am Abnippeln mäßig. So. Und das war halt das Gefühl dieses, also noch ist wie gesagt gar nichts passiert. Es hat niemand irgendwas gesagt. Niemand hat irgendwas von mir verlangt. Im Gegenteil, sie haben mir ja sogar eine Chance gegeben und mich eingestellt, obwohl sie wissen, was los ist. Sondern ich bin das einfach. Ich bin die Person, die sich da selber Druck macht und die denkt, oh mein Gott, ich das schaffe ich alles nicht. Sie werden enttäuscht sein und ich werde gekündigt, wenn ich noch mal krank bin. Sowas halt. Gut, noch ist gar nichts passiert.
aber das liegt ja jetzt nicht am jetzigen Job quasi, sondern aus den vergangenen, die du praktisch gemacht hast.
Oder also, einfach generell aus dem Druck.
Und
ne?
dem, was man auch von anderen mitkriegt und Co. Also da bildet sich einfach ein Bild quasi, wo man sich selber dadurch dann leicht den Druck aufbauen kann. Also wie gesagt, ich kenne das auch, also ich bin immer noch befristet. Nächsten Monat habe ich wohl ein Gespräch, wie es aussieht. Und ich mache mir auch die ganze Zeit Druck. Also wenn das jetzt nicht läuft und das jetzt nicht läuft, dann sieht das vielleicht schlecht aus. Dann darf ich wieder auf Arbeitssuche gehen. Ich weiß aber nicht, wie lange ich brauche. Beim letzten Mal waren es 6 Monate ohne einen Job. Davor waren es nur 1 Monat.
Und ich kann das total verstehen. Also, das macht einen auch Angst, klar.
Richtig,
das
genau. Also diese Angst, die man einfach hat, weil man denkt, dann liegt man irgendwo auf der Straße oder muss ausziehen, ist in so einer Sozialwohnung, denkt sich einfach so, boah, jetzt habe ich mir Leben nicht vorgestellt, aber da macht man sich einfach auch einen unheimlichen Druck mit. Es ist einfach so krass unlogisch, dass man sich diesen Druck macht und zeitgleich sagt einem der Körper, hey du, mir geht's nicht gut, nimm mal Rücksicht auf mich und sagt, nein, da war der Job. Und dann bist du irgendwann nicht mehr da, weil du nicht auf deinen Körper gehört hast und das war's. Und das wäre fatal, weil dann ist der Job auch egal und du hast, also ja, wie es heißt, du hast nur die eine Gesundheit. Und also,
ja,
ja, so wichtig kann eigentlich kein Job sein. Also,
nee, klar, aber ja, es ist halt, also das ist dieses Ding, ne, diese Angst, die einem gemacht wird vor der Arbeitslosigkeit, was heißt gemacht wird, die man hat einfach natürlicherweise, ja, weil man hat da echt, habe ich ja erzählt, letztes Jahr war einfach, oder dieses Jahr war einfach wirklich hart für mich mit Krankengeld, Arbeitslosengeld. Das ist ja darauf ausgelegt, dass die Menschen schnell wieder in Anführungsstrichen motiviert sind, sich einen Job zu suchen. Mhm. Und dann arbeitest du halt um den Überlebenswillen und nicht, weil du Lust hast zu arbeiten. Und ich bin zum Beispiel auch so eine Person, also ich könnte halt auch nicht einfach jeden x-beliebigen Job machen. Ich muss mich wohlfühlen, ich muss irgendwie eine Aufgabe haben, die mir gefällt. Ich glaube, das hat dann vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Krankheit zu tun, dass ich da mich irgendwie in irgendeiner Art mit identifizieren muss, weil sonst kann ich nicht irgendwas, also ich kann nicht hingehen und sagen, ja klar, dann nehme ich jetzt einfach irgendeinen Job nur halt, um zu arbeiten und ach, naja, gut, dann gehe ich da hin und dann bin ich danach, habe ich Feierabend und dann ist alles cool. Also ich bewundere Leute, die das können, die sagen, ey, das ist halt nur mein Job, ich gehe da hin und mache ihn halt. Mhm. So, das ist cool, also das hätte ich gerne auch. Mein Problem ist halt, ich habe da wieder viel zu viele Dinge, die dran hängen und dann muss das irgendwie was sein, was mein Interesse weckt, dann muss das irgendwie mit meinen Krankheiten vereinbar sein, dann muss das abwechslungsreich sein, damit ich mich nicht langweile, dann darf das aber auch nicht zu stressig sein, weil sonst bin ich überfordert und es ist halt einfach super schwer für mich, irgendwas zu finden. Und also ich bin halt mega froh, dass ich den Job jetzt habe. Ich will ja auch arbeiten, das ist ja das Ding, ich will arbeiten, ich will funktionieren und umso schwieriger war es für mich zu akzeptieren, dass es jetzt gerade nicht so war. Ich meine, ich habe es bis zur letzten Sekunde versucht auszuhalten und hinauszuzögern, bis es nicht mehr ging. Und ja, it is what it is. Und dann sitzen wir hier wieder.
Ey, du hast das, glaube ich, das Schlimmste jetzt wieder überstanden. Toi, toi, toi.
Ich hoffe, wir werden sehen.
Und, also.
Ja gut, das ist jetzt, ich hoffe halt, dass ich jetzt nächste Woche wieder hingehen kann und ich will auch, ich habe auch Bock zu arbeiten. Mir macht das tatsächlich sehr viel Spaß dort. Die Leute sind sehr nett. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, dass das weiterhin klappt und im Moment sieht so aus, als würde es besser werden. Also ich habe jetzt, nachdem ich jetzt 3 Tage die Tabletten nicht genommen habe, habe ich schon gemerkt, dass die, dass ich nicht mehr so benebelt bin und ich habe zwar immer noch Schwindel und Schwindel kommt, aber immer, wenn ich irgendwie über sehr emotionale, starke Themen spreche, das ist so, das ist ein bisschen normal bei mir, psychosomatisch, aber es ist nicht mehr so krass. Also ich habe auch nicht mehr so krasse Schmerzen.
Und diese Fokussierung auf das, auf diesen einen negativen Gedanken, die ist auch weg?
Ja, das ist, also das habe ich kaum jetzt noch. Also die letzten Tage wurde es dann jetzt auch mental besser. Körperlich war es halt noch sehr schlimm für mich. Also ich bin halt mega schwach. Ich schlafe halt super viel, dafür aber super schlecht. Also Albträume und so. Und brauche halt irgendwie so bis zu 10 Stunden Schlaf. Werde dann aber wach und bin nicht erholt. Habe das dann immer erst so gegen 3 Uhr nachmittags aus dem Bett geschafft. Aber es wird jetzt mental besser und ich konnte jetzt auch schon wieder ein bisschen was machen. Ich versuche ein bisschen Quality Time einzurichten. Ich versuche halt, wenn es geht, mich mit FreundInnen zu treffen, ist halt, ne, Energie ist halt mega unten, so, Energie ist echt schwer und ich habe mich mit meinen Partnern abgesprochen, ja, die musste ich halt auch darauf sensibilisieren, das war halt auch, also das war auch so eine Sache, ist tatsächlich auch so, wenn man im Survival-Modus ist, das habe ich noch gar nicht so richtig erklärt, ich musste meine Partner darauf sensibilisieren, dass gewisse Informationen, also vielleicht negative Informationen, irgendwelche schweren Informationen, Bad News oder so, dass sie die erstmal nicht erzählen oder dass sie die ganz besonders vorsichtig erzählen, weil ich festgestellt habe, dass alles, was reinkommt an negativen Sachen, an Gefühlen, ich konnte das nicht mehr filtern. Und das ging ungefiltert in mein System und mein Kopf hat daraus sofort Lügen gemacht. Und das ist ja, also es ist halt so, mein Kopf ist krank, er lügt, er erzählt mir Lügen. Und alle Informationen, die reinkamen, die erstmal vielleicht fast schon neutral waren oder vielleicht einfach nur so ein bisschen negativ, die ich in einer guten, also wenn ich stabil wäre und gut drauf wäre, dann hätte ich die wahrscheinlich einfach weggesteckt und gesagt, ja, kein Problem, regeln wir. Aber in diesem Zustand ging jede Information rein und hat sich sofort umgewandelt in negative Gedanken. Und das war super schwierig, weil ich halt echt denen sagen musste, okay, ihr dürft mir das und das jetzt nicht mehr erzählen. das geht nicht mehr. Ihr müsst aufhören, mir diese Dinge zu erzählen. Was auch für die schwierig war natürlich, weil die halt beide unterschiedliche Arten haben, damit umzugehen. Das war dann auch noch mal schwierig. Dann hast du ja auch das Gefühl, dass du, wenn du krank bist, also viele haben das, wenn sie Episoden haben oder auch suizidal sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind eine Belastung für andere. Sie sind zu viel. Ich weiß dann immer nicht, wie viel ich erzählen kann, wie viel ich erzählen sollte, dass ich nicht zu sehr andere belaste. Und das war auch ganz, ganz viel so Thema, dass ich einfach nichts mehr filtern konnte an Informationen. Alles, was reingegangen ist, wurde sofort, ging ins System, wurde umgewandelt. Und dann kam immer diese, was du gerade auch erwähnt hast, wieder diese negativen Gedanken, die sich immer und immer wieder fokussiert und wiederholt haben. Und das war so schlimm, weil du rational weißt du, dass das nicht stimmt und dass das nicht wahr ist. Aber trotzdem kannst du nichts dagegen machen. Eine Stimme in deinem Kopf erzählt dir das permanent und bläut dir das ein, so lange, bis du es glaubst. Und das war für mich einfach die Hölle. Auch halt die Kommunikation zu ändern, zu sagen, du darfst mir nichts mehr erzählen von, keine Ahnung, zum Beispiel Dates oder so, ne, die haben und so. Also normalerweise checke ich das halt weg und bin dann cool. Das ging halt nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr wegstecken. So. Es war einfach alles nur noch negativ sofort. Mhm. Es wurde umgewandelt in irgendwas gegen mich gerichtet sozusagen. Mhm. Also mein Kopf hat daraus irgendwas gemacht von wegen, du bist wertlos, du bist nutzlos, du bist, keine Ahnung, du bist nicht liebenswert, du wirst verlassen, du bist alleine, du bist einsam, du bist nichts wert und so weiter und so fort. Also so die ganze Zeit sehr anstrengend. Ich musste sehr hart kämpfen. Ich musste wirklich hart kämpfen. Das war ganz schön schlimm. Ja, sorry.
Bitte entschuldige ich nicht, weil ich meine, man hört das tatsächlich ja in der Gesellschaft immer sehr, sehr wenig, dass so offen darüber gesprochen wird. Und ich finde das so wichtig, dass du, trotz, dass du jetzt diese Episode immer noch so, obwohl du immer noch so leicht drinne bist, darüber jetzt gerade dir die Kraft nimmst, darüber zu sprechen. Das finde ich super, super krass und ich finde es auch super wichtig. Klar, suizidale Gedanken hatte ich auch schon mal, also auch in dieser Woche, also bei dem triggernden Erlebnis auch einmal ganz, ganz kurz, was dann aber direkt verworfen wurde, weil ich ja auch dann dachte, was wäre dann mit deiner Schwester, die bei dir wohnt, was wäre dann hiermit, damit? Nee, okay, das lässt du machen.
Ja.
Bringt nichts. Weil ich mir immer vorgestellt, das ist dann wie so ein Uhrwerk, und man ist so ein kleines Rädchen da drin und das, wenn man sich nicht mehr dreht, hat das dann Auswirkungen auf alles andere. Und du kriegst davon selbst nichts mehr mit, aber die anderen kriegen das sehr, sehr wohl mit.
Ja.
Und das ist so das, was, wenn ich diese Gedanken habe, woran ich immer denke so, nee, das lässt.
Ja, also ja, so geht's mir auch. Aber es ist halt super schwierig, weil man schämt sich sehr dafür, für diese Gedanken, finde ich. Also ich schäme mich auf jeden Fall sehr dafür. Ich weiß manchmal nicht, wie viel ich erzählen kann, weil ich das Gefühl habe, ich überlaste Leute damit, mit dieser Information. Und manchmal mache ich auch Witze drüber, um das ein bisschen zu verharmlosen. So, ne? Also
Selbstschutzen.
Genau. Oder ich mache auch viel Witze über meine mentale Gesundheit, weil es selber mir dann leichter fällt. Also mir fällt es einfach leichter, dann darüber zu lachen und das ein bisschen in Anführungsstrichen, auf die lockere Schulter zu nehmen. Aber es gab so ein TikTok, das ich gesehen habe von einem bekannten Comedian, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aus Amerika. Mhm. Ich glaube, das ist ein Comedian oder Sänger, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall eine bekannte Person, die lustige Dinge macht. Und er wurde interviewt und der ist auch psychisch krank und hat darüber gesprochen. Und dann wurde er gefragt, ob er manchmal suizidale Gedanken hat. Und er sagt, immer. Ich habe immer suizidale Gedanken. Immer. Ich bin immer suizidal. Aber ich habe nie vor, das durchzuziehen, weil ich nicht die Eier dafür habe, weil ich habe eine Familie, ich habe eine Mutter, ich habe Frau hat er erzählt oder Freundin, ich weiß nicht, ich habe Freunde und ich kann das nicht machen, so, ich kann denen das nicht antun und ich habe das so gefühlt, weil das ist genau das Gleiche wie das ist exactly das Gleiche, so wie ich es fühle seit Jahren, also ich bin immer suizidal, manchmal sind die Gedanken schlimmer, manchmal sind sie nicht so schlimm. Jetzt gerade in der Episode wurde es halt wirklich richtig gefährlich, weil sie immer wieder wiederholt wurden durch diesen Fokus, diesen Hyperfokus da rein. Aber ich hab nicht die Eier, das zu machen. Ich werde es auch nicht machen. Ich habe es auch nicht vor. Also das meine ich ja. Es ist ja kein permanentes Vorhaben. Aber die Gedanken sind ja trotzdem da. Mhm. Und man hat so viel Angst, das zu äußern. Man schämt sich so sehr. Also ich schäme mich jetzt auch gerade dafür, dass ich das sage, weil man denkt immer so, Gott, ne, was löst das in anderen aus? Wie kann das vielleicht sogar jemand triggern? Haben die das Gefühl, sie müssen dich jetzt anders behandeln? Was nicht der Fall ist. Für mich zumindest nicht. Also ich möchte nicht anders behandelt werden, deswegen. Aber ich habe auch einfach Hemmung zu sagen, ja, ich habe immer suizidale Gedanken. Das ist halt diese Misere da drin. Und ich habe das so mega gefühlt, als ich dieses TikTok gesehen habe. Mhm. Es ist halt immer so, wenn du depressiv krank bist. Das ist halt eine chronische Krankheit. Das ist immer da.
Deine Probleme oder Gedanken, die dich gerade verfolgen oder die dir Sorgen bereiten, die werden dann von jetzt auf gleich quasi weg. Aber du löst damit halt einiges aus. Und
ja, genau. Also ich bin mir dieser Verantwortung auch bewusst, ne? Mhm. Und das meine ich ja auch mit diesem, dass ich jetzt in der Episode halt, ich habe da Bescheid gegeben, ich habe meiner Ärztin Bescheid gegeben, ich habe meinem Partner Bescheid gegeben. Wir haben diese Check-ups gemacht, alle paar Stunden. Und ich habe, also ich weiß auch dadurch, dass ich jetzt auch schon sehr viele Jahre damit lebe, ich kann das einschätzen, wie hoch das Risiko ist. Ich kann das einschätzen und ich würde auch, wenn es so schlimm wäre, würde ich es auch sagen. Hm. Weil im Grundgedanken oder bei mir ist der Wunsch zu überleben da. Also mein Wunsch ist immer, wenn ich in so einer Episode bin, ich will das überleben, ich will hier lebend rauskommen, ich will das schaffen, ich will, dass es besser wird. Der Wunsch ist immer da. Und dadurch, dass der immer da ist, würde ich immer alles tun, damit es nicht zum Äußersten kommt. Und deswegen gebe ich Bescheid und deswegen würde ich im allerschlimmsten Fall auch ins Krankenhaus gehen, ja. Weil ich will, dass es besser wird. Mhm. Und deswegen ist es halt, also es ist trotzdem ernst zu nehmen und schlimm, aber es ist für mich eine überschaubare Situation sozusagen. Also ich hab darüber ja auch schon mal ein Video gemacht bei YouTube über, wie man am besten umgeht mit Leuten, die suizidal sind und wie man das Risiko einschätzt. Also, dass man halt mit denen eine Einschätzung macht und so. Und das ist halt wichtig, dass man dafür sensibilisiert ist.
Ja. Also, ich finde das erstens super, dass du deinem Partner Bescheid gibst und dass du auch den Ärzten Bescheid gibst. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Aber vor allen Dingen finde ich es einfach nur super gut und krass, dass du dich jetzt hier hinstellst und davon so offen berichtest. Ich glaube, dass die Scham halt auch vielleicht daher rührt, dass eben halt nicht so viel drüber gesprochen wird, weil keiner mag das so gerne zugeben und das ist so ein Thema, wo man sich selber eingesteht, ich habe Probleme.
Ja.
Und zwar nicht zu knapp. Und ich glaube, das ist einfach trotzdem tiefst menschlich, dass man einfach sagt, gerade jetzt in dieser Gesellschaft, es ist einfach alles so, so viel und eigentlich möchte man ja nur einem, dass es einem gut geht. Das ist das, was man eigentlich haben möchte. Und alles, was davon abweicht, versucht man entweder zu verdrängen oder man kriegt es halt so sehr, sehr stark gezeigt. Und darüber zu reden, das habe ich selbst wenig erlebt oder so und habe selber auch wenig gemacht, was meiner Therapeutin die Woche gemacht und es hat sich auch komisch angefühlt, ihr zu sagen, hey, ich hatte so suizidale Gedanken, die ich recht schnell weggeworfen habe. Aber das war auch das erste Mal, wo ich jemandem anderen gesagt habe, hey, du, ich hatte hier diese Gedanken.
Schwierig,
und
ne?
Und das ist super, super schwierig, weil es ist so ein Eingestehen, ey, das ist eigentlich so das Schlimmste, aber eigentlich wiederum, ich meine, es haben bestimmt wahrscheinlich aber viele Menschen, dass sie dieses Gefühl haben mit, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, Probleme wären weg, aber dann, es wäre eigentlich einfacher, ich mach's nicht, weil vielleicht habe ich nicht den Mut dazu, vielleicht habe ich auch Angst, was danach ist, oder ich möchte deswegen aus Grund von anderen nicht. Aber ich glaube, diesen Gedanken hatte vielleicht schon mal jeder mal. Und
absolut. Das sollte man auch, also da sollte man auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber dazu möchte ich auch noch ganz kurz sagen, suizidale Gedanken sind auch nicht nur, ich will mich umbringen. Suizidale Gedanken können auch sein, ich kann diese Situation nicht mehr ertragen, ich will hier raus, ich stecke fest, ich sehe keine Zukunft. Und das hat ja jeder mal.
Ja.
So, jede Person hat bestimmt irgendwann mal Situationen, wo sie denkt, boah, ich ertrag das hier einfach nicht mehr. Und das können auch schon suizidale Gedanken sein. Das ist halt nicht immer gleich das Äußerste. Finde ich nur wichtig dazu zu sagen. Also das halt auch zu erkennen, dass das auch das sein kann. Und ja, wie du schon sagst, ne, es ist halt dieser Charme, diese Überwindung ist so hart. Also mir fällt das auch wirklich sehr, sehr schwer, da gerade drüber zu reden. Weil man auch immer Angst hat, dass man andere Leute damit von sich stößt. Also dass die sich von einem abwenden, weil es denen zu viel ist. Und ich habe immer Angst, wenn ich das sage. Jedes Mal habe ich Angst, dass jemand sagt, oh, nee, das kann ich nicht handeln, das ist zu viel, ich entferne mich. Oder im schlimmsten Fall, dass ich die Person sogar noch trigger.
Ich denke da immer anders. Ich denke, boah, auf die Person will ich da sein. Das ist so das komplett Gegenteilige eigentlich. So, boah.
Ja, jeder ist da ja anders so. Also wenn mir eine Person das erzählen würde, würde ich da auch ganz anders mit umgehen, weil ich weiß ja, wie es ist. Aber es gibt ja Leute, die sind davon abgeschreckt oder die haben vielleicht auch wirklich in dem Moment sofort Angst um dich. Und was auch dazu kommt, und das ist halt auch so eine Sache, die musste ich halt auch lernen. Also ich habe ganz oft auch Hemmung und Angst und ich wähle ganz bewusst aus, welchen ÄrztInnen ich das erzähle, weil ich auch Angst habe, eingewiesen zu werden in der Klinik. Und das kann nämlich auch sein, dass du natürlich sagst, pass auf, ich habe suizidale Gedanken und ÄrztInnen dich dann einweisen. Also ich glaube, sie können das nicht komplett einfach so entscheiden. Also es gibt da so einen Bereich, also eigentlich muss man sich immer selber einweisen, aus eigener freier Entscheidung. Wenn es aber eine wirklich akute Gefahr besteht, also dass man wirklich denkt, okay, das ist jetzt wirklich High Risk, dann kann es sein, dass sie dich einweisen. Und deswegen, oder halt einfach in eine Klinik einweisen, ne, um halt dein Überleben zu sichern. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch da immer Angst, das zu sagen, weil ich immer denke, oh Gott, ich werde eingewiesen, ich will aber nicht, weil Krankenhaus ist für mich wirklich Last Resort und ich war jetzt zweimal in diesem Jahr da, ich habe da gerade gar keinen Bock drauf. Mir geht es im Krankenhaus auch immer schlechter als zu Hause. Deswegen habe ich da zum Beispiel auch Angst, ne, dass ich das, ich kann das nicht bei jedem ÄrztInnen erzählen.
Ja, das ist ja auch einfach ein krasser Eingriff in dein Leben einfach, weil du wirst in dem Moment fremdbestimmt und das ist
klar, aber um das Überleben zu sichern, ist das natürlich notwendig. Also es ist schon richtig, dass sie das machen, aber bei mir ist das ja so, deswegen auch immer der Unterschied zwischen ich bin suizidal oder ich habe Suizidgedanken. Also, Suizidgedanken heißen ja nicht immer sofort, dass man ein Vorhaben hat. Und ich muss das immer dazu, oder was heißt, ich muss das, ich sage das immer dazu, ich sage immer, ich habe suizidale Gedanken, ich bin suizidal, aber ich habe kein Vorhaben. So. Es gehört halt zu dieser Krankheit dazu. Ich kenne mein Leben gar nicht ohne diese Gedanken. Für mich ist das Normalzustand. Auch so, also schlimm es sich anhört, das ist halt immer wieder phasenweise so der Fall. Und dann muss ich halt, weil diese Krankheit so gefährlich ist, Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wenn man das nicht tut, dann kann das gefährlich werden. Ja, und deswegen habe ich auch wirklich hohe Angst um mein Leben dann.
Was mich noch interessieren würde, du hast ja gesagt, dass du dir dann ganz, ganz oft in solchen Episoden einredest, dass du nicht wertvoll bist oder so. Weißt du denn außerhalb der Episoden, dass du wertvoll bist?
Meistens ja. Also ich habe es auf jeden Fall gelernt und ich habe halt durch die Kliniken und durch die Therapien gewisse Hilfsmittel, ne? Also diese Sätze, von denen wir sprechen, dieses ich bin nichts wert, ich bin eine Belastung, das sind sogenannte negative Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Sätze, die sich in deinem Hirn manifestiert haben, die du wahrscheinlich schon seit deiner Kindheit, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, immer und immer wieder gesagt bekommen hast oder wiederholst in deinem Kopf von dir selber. Und irgendwann fängt dein Hirn halt an, das zu glauben. Und was du halt machst, ist dann, wenn du Therapie machst oder einfach damit arbeitest in der Klinik, dass du halt also positive Glaubenssätze versuchst zu manifestieren. Also, dass du halt wirklich aktiv dagegen anarbeitest. Und das habe ich halt größtenteils gelernt und größtenteils kann ich das. Also, es gibt dann auch so Sachen wie zum Beispiel Notfall-Dinge, die man tun kann zum Wohlfühlen, also Self-Care-Sachen. Jede Person hat ja so ihre Self-Care-Dinge. Bei mir ist das zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Yoga, wenn ich körperlich kann. Das ist halt dann jetzt gerade leider nicht der Fall. Deswegen war es auch so schlimm übrigens, die Episode, weil ich körperlich nicht kompensieren konnte. Mhm. Normalerweise kann ich ja immer Sport machen zum Kompensieren, damit es mir besser geht. Das ging jetzt nicht. Deswegen ging es mir umso schlechter. Aber das kann halt auch einfach sein, eine Kerze anzünden und einen Tee trinken. Das kann halt sein, irgendwie eine Serie zu gucken, die ich mag und die eine Wohlfühlserie ist. Das kann sein, irgendwie, keine Ahnung, das kann auch sein, einfach sich ins Bett legen mit frisch gewaschener Bettwäsche. Und also das sind halt so Kleinigkeiten, um wieder zu realisieren, okay, es gibt da noch was Gutes. Mhm. Und dann kommt es halt auch dann in die Richtung, was du ja gerade schon gesagt hast, mit dem sich wertvoll fühlen, zu erkennen, was man für Qualitäten hat und sich das auch immer wieder sagen. Also immer wieder zu wiederholen, bewusst auch laut vorzulesen, welche Qualitäten man hat und was man an sich selber schätzt. Und dann kann man das lernen und dann kann man das quasi in Anführungsstrichen umprogrammieren, diese Glaubenssätze. Und ich, also ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich kann das, aber es ist halt unterschiedlich. Manchmal glaube ich mir das, manchmal nicht. Mhm. Es ist immer phasenweise mal besser, mal schlechter.
Verstehe ich.
Ja.
Also da kam mir gerade ein ganz, ganz interessanter Gedanke nochmal zum Thema Arbeiten und Pflichtbewusstsein und Schuldgefühl, wenn man es nicht kann. Gerade so dieses, wenn man sich sagt, ich kann gerade nicht arbeiten, ich bin krank. Wenn man sich das die ganze Zeit einredet und dadurch kommt, wird das Gefühl getriggert, man sei nichts wert. Vielleicht sollte man lieber sagen, nicht, ich kann nicht arbeiten, bin krank, sondern ich nehme mir Zeit für mich, ich nehme Zeit für meinen Körper, dass man das irgendwie umdreht, zu sagen, hey, ich ruhe jetzt und
ich kümmere mich um mich.
Ich kümmere mich, ja.
Ich kümmere mich um meine Gesundheit. So, das ist halt, also das musste ich ja auch lernen, zu sagen, ich bin nicht ein Jahr krank, sondern ich kümmere mich ein Jahr um meine Gesundheit.
Ja.
Ich muss auf mich aufpassen, sonst bin ich nicht mehr da irgendwann. Also das ist notwendig, sonst kann ich nicht arbeiten.
Richtig.
Also das ist gut, was du sagst, auf jeden Fall. Also das halt umzudrehen und zu sagen, der Glaubenssatz, den zu ändern und zu sagen, ich habe jetzt nicht versagt oder ich habe jetzt hier nicht irgendwie, ich bin scheiße und eine schlechter Mitarbeiterin, sondern mein Körper braucht Ruhe, mein Geist braucht Ruhe, ich brauche Erholung, ich muss mich um mich kümmern, weil sonst kann ich nicht arbeiten.
Genau, ich glaube, man muss einfach aus diesem Hamsterrad rauskommen. Also Hamsterrad
Arbeit,
beziehungsweise auch Hamsterrad negative Gefühle, weil wenn das sofort getriggert wird, die Schuldgefühle, dann muss man das irgendwie umdrehen. Ich glaube, das wird tatsächlich viel bewirken. Ich werde es mal bei mir versuchen, weil ich habe oft diese Schuldgefühle, wenn ich irgendwie krank bin oder sonst was. Selbst wenn es mein Zimmer für den Tag ist, denke ich, boah, ey, was die heute alles ohne mich machen müssen. Oh nein, ey, dann tanzen die auf 8 Hochzeiten. So viel können die gar nicht tanzen. Die Armen.
Ja, aber das ist halt, wie du schon sagst, ne, du kannst halt nicht.
Richtig.
Und das mit den Sätzen ist übrigens so, also ich kann jetzt hier großartig plappern, ne, als wenn ich es die letzte Woche, ich habe es die letzte Woche natürlich nicht befolgt, aber ich habe gelernt, ich habe wirklich diese Sätze, ich habe mir die aufgeschrieben in ein Buch, ich habe die bemalt, also schön angemalt und so. Und ich lese mir die laut vor und ich habe die in der Klinik, in den 2 Monaten habe ich mir die jeden Tag laut vorgelesen. Jeden Tag. Das sind so, keine Ahnung, so 10 Sätze, 8 bis 10 Sätze. Ich will die jetzt nicht sagen, das ist mir zu persönlich.
Mhm.
Aber dazu gehört sowas wie, du bist wertvoll, du hast viel erreicht und so weiter. Und ich habe mir das jeden Tag vorgelesen. Und das Problem ist leider, mein Hirn ist halt, das vergisst das wieder, ne? Das vergisst das. Und diesmal war es jetzt auch so, die Sätze sind zwar da gewesen, aber es war so schlimm, dass ich habe das vergessen, dass die existieren. Ich habe vergessen, dass dieses Buch existiert. Ich habe halt dieses Feel-Good-Book, ne, wo ich dann halt so ganz viel reinmale und so. Ich habe das hier liegen gehabt und kam nicht auf die Idee reinzugucken, weil es mir einfach so schlecht ging. Deswegen war es ja so gefährlich, weil ich konnte halt alle meine doppelten Böden, meine ganzen Absicherungsnetze haben nicht mehr gegriffen. Also ja, aber in normalen Episoden muss ich das halt so lange wiederholen und eintrichtern, bis es funktioniert. Oder ich mache halt die anderen Sachen, die mir gut tun, wie Sport, wie mich ablenken. Jetzt in dieser einen krassen Episode war es leider so, dass es einfach körperlich so schlimm war, dass ich wirklich ans Bett gefesselt eine Woche und ich konnte keine Feel-Good-Dinge machen. Ich konnte mich nicht mit FreundInnen treffen, ich konnte nicht Sport machen. Alles das, was mir raushilft aus einer Episode. Und deswegen war die Episode so schlimm und gefährlich. Aber in einem normalen Jahr, da hast du total recht, du musst, auch wenn du krank bist und einfach nur, das nicht mal eine Episode ist, sondern wenn man einfach krank ist und Schuldgefühle hat, das einfach den Satz ändern.
Hm.
Einfach sagen, ich kümmere mich um mich. Das ist eine sehr gute Idee.
Das ist eigentlich auch fast ein schönes Schlusswort, ich kümmere mich um mich.
Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, es ist auch einfach sehr anstrengend.
Ja.
Also, ich habe da auch gar nicht mehr so viel zu sagen, aber irgendwie fand ich das jetzt wichtig, dass wir darüber reden, dass, also auch wenn ich da jetzt noch nicht raus bin, aber irgendwie darüber zu sprechen hilft halt auch, ne? Mhm. Darüber, also selber darüber zu sprechen hilft, dass man es rausträgt in die Welt, und dass man vielleicht auch irgendwie anderen Leuten damit hilft. Aber einfach mal darüber nachzudenken, was das halt bedeutet, wenn man krank ist und was der Körper einem dann sagt.
Ja. Es war ein interessanter Podcast, fand ich. Also es ist schön, dass wir, ich meine, ja, er ist sehr, sehr persönlich gewesen. Man hat sehr viel über düstere Dinge gesprochen. Aber über die spricht man halt sonst eigentlich nur mit einer, also mit TherapeutInnen oder mit sonst einer Bezugsperson, aber eigentlich nicht so ins Internet raus. Hey, übrigens, hi, hört ihr mich? Super.
Hello Internet, ich bin suizidal.
Genau, das macht man eigentlich nicht, aber ich finde super, dass du das jetzt vor allen Dingen gemacht hast und dass wir das generell machen. Also, dass wir generell einfach über sowas sprechen.
Danke auch fürs Zuhören.
Ja, danke an unsere ZuhörerInnen.
Nein, ich meine dich, Daniel. Oh. Ich meine, du mir zugehört hast.
Ja, natürlich.
Ja, und das, also, was halt auch cool ist, dass du damit auch normal umgehst, weißt du? Das ist halt auch das Ding. Weil das ist ja die Angst, die man hat, dass wenn man das ausspricht, dass jemand hinten überfällt und sagt, oh mein Gott, das ist zu viel, was soll ich tun? Und einfach, dass Leute damit normal umgehen, das ist schon, das hilft halt total, ne? Das hilft auch, dass vielleicht hoffentlich andere Menschen, die in der gleichen Situation sind, ein bisschen weniger Hemmung haben, das zu erzählen. Weil man das halt ernst nehmen muss. Also es ist eine ernstzunehmende, wichtige Sache und sie kann gefährlich werden. Mhm. Aber man sollte halt nicht übertreiben, wenn jemand einem das erzählt. Also das, ne, dass halt diese Hemmschwelle nicht so mega hoch ist.
Ja, also ja, es ist, glaube ich, einfach dieses Empathie-Ding, was man einfach braucht, was vielleicht auch in der Gesellschaft immer ein bisschen zu wenig gibt, aber ich hoffe immer auch dran, dass es genug Leute haben, einfach damit man sich gegenseitig stützt, in die Gedankenwelt der anderen einzutauchen und sich vielleicht vorzustellen, wie schlimm das gerade für diejenigen sein kann. Und dass man dann guckt, dass man dementsprechend auch reagiert. Also das wäre, glaube ich, ein guter Fortschritt, wenn man das häufiger mal macht.
Ja, ja.
Typ an der Bahn, du Typ in der Bahn. So.
Ja, das, oh mein Gott.
Ja.
Okay, gut. Also danke auf jeden Fall dir für die Worte. Ich möchte noch ein paar Sätze loswerden. Mhm. Wenn ihr da draußen euch ähnlich fühlt, wenn es euch ähnlich geht oder ihr euch gerade in diesen Situationen oder in dieser Geschichte wiedergefunden habt, dann seid erstmal sicher, ihr seid nicht alleine. Und redet mit Leuten darüber. Es ist egal mit wem, aber redet mit Leuten darüber. Es wird einfacher. Redet mit vertrauten Personen, mit TherapeutInnen. Ruft zum allergrößten Notfall eine Notfallhotline an. Es gibt Notfallhotline, Telefonseelsorgen, wo man einfach ohne persönliche Kontakte einfach erstmal sich auskotzen kann. Manchmal hilft das auch schon. Und im allerschlimmsten Notfall, wenn es wirklich ganz, 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 ganz doll dunkel und negativ ist, geht ins Krankenhaus. Lasst euch helfen, genau, redet darüber, und ja, ihr seid nicht alleine. Genau.
Das ist sehr, sehr wichtig. Also, ich musste gerade auch, als du es angesprochen hast, an die Notfall-Hotlines denken, also die Seelsorgen. Also, die können wir auch gerne nochmal einfach in die Shownotes reinpacken, damit
sehr gerne.
Man immer auch mal wieder vielleicht was hat, was man sich aufschreiben kann im schlimmsten Falle, wenn man. Mhm. Vielleicht keine Bezugsperson, hat einfach irgendwie ein Fremdes. Also.
Ich war letzte Woche auch kurz davor, das anzurufen. Also ich war so, okay, wenn es jetzt noch schlimmer wird, rufe ich da an und heule einfach ins Telefon. Und das hilft manchmal auch schon. Manchmal können die einem auch Tipps geben. Genau, also mit Leuten reden hilft. Und wenn, genau, andersrum noch, wenn ihr Personen seid, denen das anvertraut wird, in die andere Richtung sozusagen. Also ihr seid nicht betroffen, sondern euch wird von jemand anderem das anvertraut, dass die Person eine schwere Episode hat und eventuell Suizidgedanken, dann nehmt das ernst, bleibt aber ruhig, geht ordentlich mit der Person um, findet das Risiko heraus, das ist das allererste, wichtigste, dass man herausfindet, wie hoch ist das Risiko von Selbstverletzung oder eventuell sogar Selbstmord. Und dann seid für die Person da, redet mit der Person, fragt, was sie braucht und kümmert euch um die Person, also in dem Sinne regelmäßige Check-ups, vielleicht auch einkaufen gehen für jemanden, einfach nur da sein. Genau. Ja, das war's. Okay, jetzt habe ich auch genug Anweisungen hier gegeben. Jetzt bin ich auch durch. Es war sehr anstrengend, aber es war gut, dass wir darüber gesprochen haben und ich hoffe, das war eine gute Idee, dass wir das Thema mal angesprochen haben.
Schon, wenn sich das jetzt nicht nach dem Podcast noch verfolgt, sondern jetzt erstmal raus ist, dann wird das vielleicht eine Art Ventil ist, ist das doch auch richtig, richtig gut.
Ja, werden wir sehen.
Ansonsten, okay. Du weißt, wie du mich erreichst. Genau.
Ja, natürlich, okay. Auf jeden Fall. Ich danke dir, ich danke den ZuhörerInnen und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, schreibt uns über Social Media, über Instagram und Twitter. Unsere Handles sind in den Shownotes und ich überlasse Daniel die Abschlussworte und sage schon mal Tschüss.
Danke, dass ihr trotz der Triggerwarnung am Anfang dran geblieben seid, dass ihr euch dem Thema gestellt habt und bis zum Ende zugehört habt. Vielen, vielen Dank, Mandy, dass du darüber so offen gesprochen hast und trotz aller Scham und dass du die Kraft vor allen Dingen aufgebracht hast, um über dieses Thema zu sprechen. Und ich bin dankbar um dieses Projekt hier. Ich bin dankbar um alle ZuhörerInnen und ich bin dankbar für dich, Mandy. In dem Dankeschön. Sinne, macht's gut.
Tschüss. Macht's gut, tschüss.